Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Inken vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns auf die Ohren. Wir sprechen heute mit Felix Schulz aus dem Büro von Heidi Reicheneck darüber, was den Account der prominentesten Linken so erfolgreich macht. Viel Spaß!
Wir haben gemerkt, dass ein guter Timeframe ist, in dem wir das Gefühl haben, wir können für ein Thema genug Inhalte unterbringen, 2:30 ist. Das ist jetzt für jeden, der dir erklärt, wie TikTok funktioniert, der würde sagen 60 Sekunden oder weniger, geh auf gar keinen Fall auf Longform so. Wir haben aber gemerkt, in 60 Sekunden kriegst du das nicht untergebracht. In 2:30 kriegst du erstens viel mehr unter und zweitens, wenn du eine Person hast mit einer Sprechgeschwindigkeit wie Heidi Reicheneck, kriegst du in 2:30 eine Viertelstunde Content untergebracht. Und insofern, das funktioniert dann schon. Vieles, was wir politisch machen, sind halt Themen, die uns von Herzen bewegen, einfach weil wir Armutserfahrungen gemacht haben. Weil im Fall von Heidi sie in der Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gearbeitet hat. So, die kennt die Probleme. Die ist wirklich wütend. Wir sind wirklich angefasst, wenn Konservative irgendwie mit Nazis zusammenarbeiten. Und all diese Dinge, diese emotionalen Aufreger, die sind halt nicht gespielt, die sind echt. So. Und das ist extrem wichtig und das bindet dann auch einfach und bildet ein Stück weit, glaube ich, auch Identifikationsfläche für viele.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit linken Aktivistinnen und Aktivisten über politische Strategie. Frei nach Marx. Andere Podcasts haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern.
Wir, das sind Valentin und Inken. Wir diskutieren viel über Politik und jetzt machen wir diesen Podcast, um die Diskussionen und Gespräche mit euch zu teilen.
Gerade reden alle über das Comeback des Jahres, nämlich den Wahlerfolg der Linkspartei. Und wir dachten uns hier beim Was-Tun-Podcast, dass wir aus diesem Anlass mal was komplett Neues ausprobieren und einen Deep Dive wagen. 3 Folgen zu den wichtigsten Strategien hinter dem Erfolg der Linken.
Ja, also wenn man jetzt gerade über den Erfolg der Linken bei der Wahl liest oder spricht, dann kommt man ja eigentlich an TikTok gar nicht mehr vorbei. Also was da extrem oft fällt, ist diese Brandrede von Heidi Reicheneck, die sie gehalten hat, nachdem Friedrich Merz und die CDU diesen Antrag eingebracht hat zur Migrationspolitik, den sie dann gemeinsam mit der AfD beschlossen haben. Und danach wirkte Friedrich Merz ja auch total betröppelt, aber es war einfach ein totales politisches Desaster, in das er sehenden Auges gelaufen ist. Und direkt danach gab es ja auch eine Bundestagsdebatte, bei der Heidi Reicheneck dann diese Brandrede gehalten hat, wo sie am Ende sagt, auf die Barrikaden und sie werden sich dem, also sie und die Linkspartei werden sich dem immer entgegenstellen, der Zusammenarbeit mit Faschistinnen und Faschisten. Und das ist ja ein Video, das ist total viral gegangen. Das hatte schon in den ersten Tagen über 30 Millionen Aufrufe, also wirklich irre Zahlen. Und viele Analystinnen und Analysten sagen jetzt halt, dass der Erfolg der Linken auf TikTok und insbesondere auch der Erfolg von Heidi Reicheneck halt auch mitverantwortlich ist für den Wahlerfolg der Linken.
Und deshalb wollen wir heute im ersten Teil des Deep Dive zum Erfolg der Linkspartei über TikTok sprechen und haben uns dafür Felix Schulz eingeladen. Für alle, die ihn nicht kennen, Felix macht die Social-Media-Arbeit im Team von Heidi Reicheneck und ist damit, könnte man sagen, sowas wie der Architekt hinter einem der erfolgreichsten Social-Media-Accounts der Linkspartei.
Wir fragen ihn gleich, was eigentlich sein Erfolgsgeheimnis ist und was linke Aktivistinnen und Aktivisten davon lernen können. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch.
Viel Spaß. Ja, hallo Felix. Schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Ja, vielleicht starten wir einfach in das Gespräch mit einer Frage zu dir. Viele von unseren HörerInnen haben den Namen Felix Schulz vielleicht noch nie gehört oder hören ihn jetzt gerade zum ersten Mal. Deswegen vielleicht als kurzes Intro. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
Ja, mein Name ist Felix. Ich bin aktuell noch zarte 31 Jahre alt und hampel seit ungefähr 10 Jahren im Deutschen Bundestag rum. War da tätig für verschiedene Abgeordnete und ansonsten mache ich so ganz viel so Kommunikationsgedöns, springe in verschiedenen Landesverbänden rum, mache da Schulungen zum Thema Online-Kommunikation insbesondere, helfe aber auch bei Wahlkämpfen aus und versuche irgendwie diese sehr, sehr tollen Konzepte und guten Ideen, die die Partei oftmals produziert, massentauglich zu machen.
Und jetzt bist du ja seit einigen Jahren bei Heidi Reicheneck und machst da auch die politische Kommunikation. Also du bist praktisch auch so ein bisschen der Mann hinter dem großen Account, der jetzt so viel diskutiert wurde in letzter Zeit. Und darüber wollen wir jetzt in diesem Interview natürlich schwerpunktmäßig sprechen. Aber vielleicht, bevor wir so richtig reingehen, erzähl doch nochmal, was ist so der erfolgreichste Content, den du für Heidi jetzt im Bundestagswahlkampf produziert hast? Was war so der viralste Clip, den ihr rausgebracht habt?
Das ist natürlich eine gemeine Frage, weil tatsächlich der viralste Clip war die Merz-Rede, die sehr, sehr viel rezipiert wurde. Dazu muss man wissen, das waren zwei Reden. Die erste war vorbereitet und dann gab es eine kurze Unterbrechung. Und das, was Heidi dann abgeliefert hat und das Ding, was jetzt viral gegangen ist, da hatte sie sich ein paar Notizen gemacht, konnte die aber selber nicht mehr lesen. Und die Rede, die sie da gehalten hat, die war komplett unvorbereitet aus dem Bauch raus und wirklich rohe Emotionen. Und das geht zu 100% auf ihre Kappe. Und wir mussten im Endeffekt nur das Video nehmen, online stellen, fertig. So, also das ist das eine Video, wo quasi keinerlei strategische Vorüberlegung reingeflossen ist und wo keinerlei Vorbereitung, Nachbereitung, Postproduktion war. Wenn es um den Wahlkampf geht, natürlich hatten wir viele, die auch die Millionenmarke geknackt haben oder die oft rezipiert wurden, aber dieses ungeskriptete, sehr authentische Wutausbruch-Ding, das hat am besten funktioniert im gesamten Wahlkampf.
Ja, cool. Das ist ja praktisch die Brandmauer-Rede. Ich glaube, die meisten haben sie gesehen. Die Rede, wo Heidi Reicheneck einfach auf Friedrich Merz losgeht und ihn komplett zerlegt. Wenn wir jetzt den Fokus nochmal so ein bisschen größer machen, was wäre denn sonst noch so der Content, der dir einfällt, der besonders erfolgreich war?
Also zwei Dinge, die sehr, sehr gut funktioniert haben, war einmal ein Video zum ersten AfD, weiß gerade gar nicht, Bürgermeister oder Landrat, auf jeden Fall zu so einem Vogel namens Hannes Loth, der mit völlig unrealistischen Versprechungen Wahlkampf gemacht hat und dann daran gescheitert ist, seine Versprechungen auch nur im Ansatz umzusetzen. Und das haben wir einfach einmal aufgeschlüsselt, haben gezeigt, dass er zu blöd war, einen Antrag einzubringen, als er noch Landtagsabgeordneter war. Der hat nebenbei Demonstrationen gegen Corona organisiert, ist auf der Welle damals auch in den Landtag gewählt worden ursprünglich, hat aber in der Zwischenzeit Hunderttausende mit Corona-Testzentren verdient. Und einfach so dieses Double-Face-Ding von der AfD offen zu legen und ganz klar zu zeigen, passt auf, Freunde, ihr habt die AfD für XY gewählt, Z kriegt ihr. Und das hat absolut nichts miteinander zu tun. Aber in einer sehr ruhigen Art, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat eine Gender-Rede. Die AfD hat hunderttausende Male auch in dieser Legislatur versucht, das Thema Gender irgendwie auf die Tagesordnung zu bringen. Message der Rede war im Endeffekt, entweder ihr gendert oder ihr gendert nicht. Ist uns doch egal. Aber das Ganze halt verpackt mit dem Gender-Wahn der AfD und das einfach so ein bisschen aufgezeigt, ne? Und da auch ins Detail gegangen. Generell lässt sich für uns feststellen, Themen, die extrem gut funktionieren, sind halt antifaschistische Themen, also klare Kante gegen Nazis. Aber auch alles, was jetzt hier Paragraph 218 ist, ne, also wo es um körperliche Selbstbestimmung geht. Rente funktioniert unglaublich gut in der jungen Zielgruppe. Ja, und das sind so die Themen.
Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass Rente die Leute so abholt, gerade die Jungen.
Wir auch nicht, absolut gar nicht, aber es ist ein Hammerthema.
Interesting. Naja, vielleicht auch, weil niemand drüber redet und aber allen klar ist, dass es so ein großes Thema ist und wird. Aber spannend. Also ich finde, das ist ja schon mal eine ganz schön bunte Mischung aus irgendwie spontaner Rede, vorbereitetem Content. Was ich den Eindruck habe, was es so ein bisschen eint, sind ja schon Themen, wo man einen starken Gegner hat, gegen den man sich irgendwie richten kann. Das sind ja schon mal irgendwie ganz interessante Hinweise oder so interessante Hints, auf die wir später auch nochmal ein bisschen mehr zu sprechen kommen. Jetzt aber mal zur Plattform. Lange hieß es ja so ein bisschen, TikTok würde sich eigentlich nicht so für politische Inhalte eignen. Und dann kam zur Europawahl Maximilian Krah und die haben da irgendwie die junge Zielgruppe so abgeräumt und waren so präsent auf TikTok. Dann gab es dazu irgendwie auch Artikel und alle haben drüber geredet. Wie habt ihr es denn jetzt geschafft, dass linke Inhalte da so erfolgreich sind?
Also Maximilian Krah war nicht erfolgreich. Das wissen die wenigsten. Maximilian Krah hatte zu seinem Höhepunkt, als alle über ihn geschrieben haben, ich glaube 40.000 Follower. Damals hatte Heidi schon das Vierfache und niemand hat sich auch nur im Ansatz für Heidi interessiert aus der bürgerlichen Presse und alle haben über Maximilian Krah geredet, weil der halt es geschafft hat, so dumme Takes rauszuhauen, dass sich halt alle gedacht haben, okay, irgendwas muss da ja dran sein. Das wurde dann viel irgendwie verargumentiert mit so einer sogenannten Male Loneliness Epidemic, also dass irgendwie junge Männer immer rechter werden, weil sie einsam sind und hast du nicht gesehen. Ich glaube, wir haben es einfach so geschafft, indem wir sehr authentisch sind, indem wir über die Themen sprechen, die wirklich wichtig sind. Wir hatten ja auch, um da kurz ein bisschen wieder den Bogen zurück zum Wahlkampf zu spannen, wir hatten eine Vorwahlkampagne, wo wir in über 100.000 Haustüren waren, mit den Leuten ins Gespräch gegangen sind und gefragt haben, was sind die Probleme, die euch wirklich wichtig sind. Turns out, Migration ist da gar nicht so das Renner-Thema. Und wenn, muss man so ein Gespräch halt längerfristig weiterführen. Dann findet man auch raus, dass die Probleme, die dahinter stehen, eigentlich ganz andere sind und meistens irgendwie sozioökonomisch begründbar sind. Beziehungsweise einfach Geld ist ganz oft eine Frage. Und diese Themen haben wir uns genommen und haben über diese Themen gesprochen. Ganz klar und deutlich. Also Mietendeckel, Mietendeckel, Mietendeckel. Ne? Die Frage, wie kann ich mir ein Dach über dem Kopf leisten? Wie kann ich da wohnen bleiben, wo ich wohne? Wie mache ich Essen wieder bezahlbar? Wie funktioniert es mit der Rente? Wie funktioniert es mit der Gesundheit? Warum müssen Krankenhäuser Profite machen, statt sich darauf zu konzentrieren, Leute gesund zu machen? So, also diese ganz klassischen Brot- und Butter-Themen. Und wenn in der Zwischenzeit halt alle anderen irgendwie darüber reden, wie gerne sie Ausländer abschieben, meine Güte, also dann ist das jetzt auch kein Hexenwerk, glaube ich, sondern ist die Linke einfach die einzige Partei gewesen, die man als vernunftbegabter Mensch wählen konnte.
Das ist ja eine sehr eindeutige Aussage. Woran ich gerade denken muss, ist, dass wir im letzten Sommer eine Folge gemacht haben mit einer Kommunikationsexpertin aus den USA, die das auch sehr hochgehalten hat, diese Mischung aus Offline- und Online-Aktionen. Also, dass sie auch gesagt hat, eine Kampagne, in der man nicht mit den Menschen vor Ort spricht und nicht direkt entweder in Fokusgruppen geht oder mit an die Haustüren klingelt, so wie ihr jetzt, oder direkt mit den Aktivistinnen und Aktivisten spricht, die vor Ort die Arbeit on the ground machen, dass das eigentlich die Basis ist, aus der man auch die Botschaften entwickeln muss. Das finde ich jetzt spannend, dass du das als erstes sagst, als die Quelle, aus der ihr eure Themen auch geholt habt, halt die Haustürwahlkämpfe und das, was die Leute direkt vor Ort gesagt haben.
Ja, selbstverständlich. Das Ding ist, Fokusgruppen sind schweineteuer. Wir sind die einzige Partei, die keine Spenden von Konzernen und Unternehmen annimmt. Insofern sieht es jetzt mit dem Geld nicht so rosig aus. Wir haben jetzt gerade wieder Mitglieder hoch, wir hatten aber auch vorher ein Mitglieder tief. Darf man auch nicht vergessen, ne? Uns sind ganz viele Mandatsträgerbeiträge weggebrochen von so 10 Nasen, die sich gedacht haben, wir machen jetzt bei so einem Ego-Projekt mit. Also wir waren finanziell in einer desolaten Lage. Und dann in Fokusgruppen zu gehen, wirklich flächendeckend übers Land, völlig unmöglich. Aber du kannst halt den ganzen Tag von ABC erzählen, wenn es nicht das ist, was die Leute interessiert und was den Leuten wichtig ist, dann plapperst du das in einen luftleeren Raum rein. Insofern ganz klar für uns gewesen, wir machen datengestützten Wahlkampf einerseits und andererseits müssen wir wirklich mit den Menschen sprechen, präsent sein. Uns wurde auch ganz viel gespiegelt im Wahlkampf an Infoständen. Ach, die Linke, euch gibt's noch. So. Überhaupt das, weil die Leute halt dachten irgendwie nach dem Abgang von Sarah, die Linke ist tot. Und ich meine, die Presse hat ja auch nichts anderes geschrieben als die Linke ist tot. Totgesagte Linke, bla bla bla, diesen Geschichte. Aus dem anderen Parteienspektrum hat sich niemand für uns interessiert, auch nur im Ansatz. Ja, logisch. So, dann musst du halt zeigen, ey, ich bin da. Und daraus dann die Themen ziehen.
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir weitergehen, noch mal einhaken bei diesem AfD-Punkt. Du hattest ja jetzt gesagt, Maximilian Krah wurde auch ganz schön hochgehypt und so groß war er eigentlich gar nicht, wie er gemacht wurde. Ich kenne allerdings schon diese ganzen Grafiken. Ich glaube, Johannes Hilje ist so einer von denen, die praktisch da auch verglichen haben und gezählt haben, wie groß die Reichweite von unterschiedlichen Accounts waren. Und da war es ja zumindest schon so, dass die Leute gesagt haben, okay, die AfD ist ganz vorne, wenn es um die Reichweite von deren Content geht. Heißt es dann, ist vor allem jetzt, dass man nicht sagen kann, Maximilian Krah war da so der Spitzenreiter, aber schon die AfD insgesamt hat die TikTok lange ganz gut erfolgreich besetzt, oder
ja.
Würdest du da auch nicht zustimmen?
Doch, da würde ich zustimmen. Also die AfD an sich mit einem riesenbreiten Netzwerk, die war sehr, sehr erfolgreich, Maximilian Krah als Person nicht.
Jetzt hast du eben auch schon vom datengestützten Wahlkampf gesprochen. Ich glaube, die Haustürgespräche haben viele von unseren HörerInnen entweder selbst miterlebt oder andere Menschen kennengelernt, die darüber gesprochen haben. Unter datengestütztem Wahlkampf können sich vielleicht nicht so viele genau was vorstellen. Was heißt das denn bei euch?
Na, das muss man so sehen. Also Haustürwahlkampf bedeutet für uns nicht von den Zeugen Jehovas lernen heißt siegen lernen. Deswegen gehen wir den Leuten jetzt irgendwie an der Haustür auf den Sack, sondern wir gehen dahin und wir machen tatsächlich qualitative Erhebungen. Das heißt, wir finden raus an Ort XY. So, da sind so und so viele Menschen, die haben schon mal Linke gewählt. Hier und da sind die Nichtwähler-Hochburgen. Da haben wir wenig Potenzial, da haben wir viel Potenzial. Welche Milieus treffen wir da an? Ist es eher ein prekäres Milieu, eher ein sozial-ökologisches Milieu? Das Ganze wird dann kartografiert. Dann gehen wir in eine qualitative Erhebung, sprechen mit den Leuten, notieren uns, okay, das sind die Themen, die ihnen wichtig sind. Gehen da rein und wissen, okay, folgende Milieus haben folgende brennende Punkte, die ihnen wichtig sind. Und die leben in folgenden Orten. So. Und daraus entwickelt sich dann ein Gesamtkonzept in der Ansprache. Weil, also ich find's quatschig zu sagen, wir sprechen jetzt irgendwie Zielgruppe A ganz anders an als Zielgruppe B, sondern wir brauchen ein overarching Narrative, der alle mitnimmt. Das war ja auch immer das große Problem, auch unter einer gewissen Sarah W., die halt irgendwie gesagt hat, wir machen Politik für den deutschen Arbeiter. Dann hast du die Bewegungsseite gehabt, die hat gesagt, wir machen Politik für irgendwie die Blauhaarigen mit 16 Geschlechter. Und mein Take ist halt, wir machen Politik für Blauhaarige mit 16 Geschlechtern und den deutschen Arbeiter und alles dazwischen und alles außerhalb. Sondern also halt für die Mehrheit der Gesellschaft. 90% der Menschen, weil das ist keine Lifestyle-Frage. Also es sind ganz harte ökonomische Konflikte und wir machen eine Klassenpolitik für eine Klasse, die kein Geld hat.
Und das heißt aber, dass, wenn ich jetzt mir das eben so angehört habe, was du gesagt hast, dass du oder dass ihr so viel erhoben habt, so in welchem Gebiet sind welche Themen wichtig und so, könnte man jetzt daraus ableiten für ein Social Media Targeting. Man spielt bestimmte Inhalte oder bestimmte Ads besonderen Themen in genau diesen Gebieten aus und macht das halt alles jetzt zielgruppenspezifisch. Aber das klingt jetzt so, als hättet ihr das nicht gemacht.
Korrekt.
Das hört sich jetzt auch ein bisschen nach politischer Setzung an oder ist es, habt ihr das getestet und festgestellt, es ist tatsächlich günstiger und erfolgreicher, das so zu machen?
Also mit Heidi machen wir generell gar keine Ads und spielen nichts irgendwie gekauft aus, sondern das ist alles organisch. Was die Partei jetzt im Konkreten gemacht hat, kann ich so nicht benennen, aber ich halte es für politisch wesentlich klüger, zu sagen, man nimmt sich einen Narrativ, der alle Zielgruppen abholt in dieser Sache und man fängt eben nicht an, unterschiedliche Signale zu senden, unterschiedliche Botschaften auszusenden. Und wenn man das nicht tut, dann muss man auch nicht spezifisch targeten.
Und wie ist das mit Testing auf den Social-Media-Plattformen? Also habt ihr schon, probiert ihr schon so aus, also man kann ja sowohl Inhalte testen, man kann ja aber zum Beispiel auch Formate testen. Also man kann ja auch gucken, läuft das besonders gut, wenn es diese Länge hat oder diese Länge hat oder wenn der Kopf ganz groß und die Schrift ganz klein ist oder also man kann ja verschiedene Sachen testen, die irgendwie wichtig dafür sind, wie die Sachen auf den Social-Media-Plattformen performen. Sind das Sachen, die ihr macht oder ist das auch was, wo ihr sagt, nobody got time for this?
Das ist plattformspezifisch. Also klar, auf YouTube kann man irgendwie testen, welches Thumbnail funktioniert am besten. Wir haben da jetzt gesehen, über einen Partei-Account, dass wir da angefangen haben, wesentlich populistischer zu werden in den Thumbs und in den Titeln. Auf eine Art, die ich selber sehr, sehr unangenehm finde, aber es funktioniert halt einfach wirklich wesentlich besser. Wir haben die AfD überholt, wir haben alle anderen Parteien überholt auf YouTube, einfach mit anderen Thumbnails und einer anderen Ansprache. Auf TikTok ist es sehr, sehr schwer, weil man einfach nicht abschätzen kann, was funktionieren wird und was nicht. Natürlich haben wir bestimmte Formate ausprobiert. Ich habe bei bestimmten Formaten gemerkt, okay, es läuft nicht. Die haben wir dann wieder eingestampft und haben gesagt, wir konzentrieren uns auf was anderes, aber das ist eine Plattform, die so, so viel auf Authentizität setzt und auf organischen Kram setzt, dass halt irgendwie ein Video, was ich mit dem Handy shaky mache, wie Heidi gerade zum Aufzug läuft, halt im Zweifelsfall besser laufen kann als irgendwas, wo ich 20 Stunden Arbeit reinstecke. Das ist extrem frustrierend so, ne, weil also die Arbeitszeit bei uns bewegt sich wirklich pro Video zwischen 5 Minuten und 20 Stunden in allem. Aber wir können nicht abschätzen, was wann funktioniert. Die Faustregel, die wir gelernt haben, ist, je mehr Arbeit wir reinstecken, desto schlechter performt.
Das heißt eher so ein bisschen den Schrotflinten-Approach wagen, möglichst viel raushauen, möglichst viel probieren, auch möglichst viel Unterschiedliches probieren und dann hat man immer wieder die Lucky Shots, die halt viral gehen, ohne dass man so richtig versteht, warum?
Na, auch das nicht, sondern für uns ist halt, wir machen jetzt das, womit wir uns wohlfühlen einfach und gucken, ob es klappt und scheinbar klappt. So. Und wir haben gemerkt, dass ein guter Timeframe ist, in dem wir das Gefühl haben, wir können für ein Thema genug Inhalte unterbringen, 2:30 ist. Das ist jetzt für jeden, der dir erklärt, wie TikTok funktioniert, der würde sagen, 60 Sekunden oder weniger, geh auf gar keinen Fall auf Longform, so. Wir haben aber gemerkt, in 60 Sekunden kriegst du das nicht untergebracht. In 2:30 kriegst du erstens viel mehr unter und zweitens, wenn du eine Person hast mit einer Sprechgeschwindigkeit wie Heidi Reicheneck, kriegst du in 2:30 eine Viertelstunde Content untergebracht. Und insofern, das funktioniert dann schon.
Mhm. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass ihr in der Ansprache auf populistischeren Content setzt, so sehr, dass du persönlich zum Teil sogar so sagst, okay, das ist dir vielleicht ein bisschen krass und auch wie die Thumbnails gestaltet werden sein müssen, damit die eben besonders gut funktionieren. Für Leute, die sich jetzt, die wissen, vielleicht nicht wissen, was ein Thumbnail ist oder was du meinst mit populistischerer Ansprache, kannst du es vielleicht noch ein bisschen ja konkreter machen?
Thumbnails sind die Vorschaubilder auf YouTube. Also das Erste, was ich sehe, bevor ich auf ein Video klicke. Und die Partei hat jetzt den Ansatz auf TikTok, dass sie sagen, okay, wir setzen auf sehr viel Rot, wir setzen auf kleine Pfeile, die auf Personen zeigen, einzelne Worte groß geschrieben, Abgeordnete X zerlegt. Abgeordnete Y von anderer Partei im Bundestag oder Eklar oder hier rasiert Gregor Gysi Donald Trump und dann ist alles irgendwie groß geschrieben und ist alles irgendwie immer sehr wild und so. Und dann hast du am Ende aber halt irgendwie ein absolut ruhiges Interview von Gregor Gysi über 6 Minuten, wo er dann 2 Sätze Donald Trump sagt. Ich mag das nicht, ich würde das persönlich nicht spielen, aber der Erfolg gibt der Partei recht und insofern wünsche ich mir einen Algorithmus-Change in dieser Sache. So.
Würdest du denn so grundsätzlich sagen, dass praktisch eigentlich, also es wird ja jetzt super viel über TikTok gesprochen und geschrieben obwohl es ja immer noch sehr viele andere Plattformen gibt, kann man aber sagen, dass dadurch, dass TikTok so ein bisschen der große Newcomer ist und viele andere Plattformen wie jetzt zum Beispiel Instagram oder auch YouTube das so ein Stück weit auch versuchen zu kopieren, dass es so trotzdem der Goldstandard ist und man alles andere so ein bisschen davon ableiten kann, oder unterscheiden sich die Plattformen schon auch sehr substanziell und du hast für jede Plattform so ein paar Faustregeln?
Wenn ich Zeit hätte, dann würde ich Content differenzierter ausspielen und auch extra produzieren. Das mache ich aktuell nicht. Ich muss dazu sagen, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt nach Google. So. Das heißt, YouTube ist eine Plattform, die auf gar keinen Fall zu vernachlässigen ist, die aber jetzt Shorts mal ausgenommen nach einem ganz anderen Prinzip funktioniert als diese Kurzvideoplattformen. Instagram, Facebook und Co. kopieren TikTok in der Form, ne, weil wir gelernt haben, Kurzvideos funktionieren einfach sehr, sehr gut und das ist der bevorzugte Content für KonsumentInnen auf der Plattform. Wir persönlich haben uns auf jeden Fall auf TikTok spezialisiert, weil 20 Millionen NutzerInnen allein in Deutschland, mehrere Jahre in Folge irgendwie die am meisten runtergeladene App im Google Play Store und im App Store. Und das, was auf TikTok funktioniert, funktioniert meistens auch auf Instagram ganz gut. Für uns war das in der Image-Analyse 2021, jetzt Heidi eingezogen ist, relativ klar. Wir gehen auf TikTok, weil sie aus der Jugendhilfe kommt, weil sie Kinder- und Jugendpolitische Sprecherin ist, weil das halt eine eher jüngere, eher weiblichere Plattform war. Und wir zweitverwerten das halt entsprechend auf Instagram.
Und wenn du jetzt dann also aus den letzten Jahren eure größten Learnings für TikTok destillierst oder wenn wir jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer fragen würden, was sind die Sachen, die man wirklich über TikTok wissen muss, was wären die dann?
Der Algorithmus funktioniert anders als auf den anderen Plattformen. Ich glaube, das ist die wichtigste Kernbotschaft. Da geht es nicht unbedingt darum, wie viele FollowerInnen hast du, sondern es geht darum, dass du einen guten Content machst, der viele Leute anspricht, und dann kannst du auch mit deinem ersten Video quasi schon viral gehen. Ich habe das irgendwann mal getestet. Ich habe mir, es war Mitte 2021, glaube ich. Ich war damals mit einer Amerikanerin zusammen, die hat mich gezwungen, diese App runterzuladen. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Ich habe dann so ein bisschen deutschen Content gemacht und habe dann irgendwann gedacht, okay, Target Audience englischsprachig ist größer. Ich mache jetzt mal das gleiche Video, was ich auf Deutsch gemacht habe, auf Englisch, und hatte halt irgendwie mit dem ersten Video 200.000 Views oder so oder 200.000 Likes. Also es ist komplett viral gegangen. Und dachte, okay, da kann man doch was draus machen. Und das fand ich deswegen schon von vornherein viel interessanter als Plattform dann auch für die Abgeordnete, als Instagram oder andere, wo man sich erst eine größere Followerschaft aufbauen muss. Der Algorithmus funktioniert so, das Video wird erst an 10 Leute ausgespielt, da wird sich schon angeguckt, was haben die für Interessen, wie interagieren die, wie ist die Retention Rate, wie ist die Interaction Rate. Dann wird es an 100, an 1000, 10.000, 100.000 Millionen ausgespielt und so weiter. Und deswegen ist es da einfach einfacher, auch mal aus dem Nichts was Größeres zu platzieren. Unser Learning im Umgang mit der Plattform ansonsten ist, wie gesagt, je mehr Mühe wir reinstecken, desto schlechter läuft's im Zweifelsfall. Und wir haben für uns einfach das Rezept gefunden, wie wir es machen, und damit sind wir sehr zufrieden.
Das klingt ja fast schon so ein bisschen so, als wenn dieses Testing eigentlich in die Plattform schon so eingebaut ist. Also wenn es immer so testweise ausgespielt wird, dann immer größere Zielgruppen, um zu schauen, lohnt es sich, das noch eine Zielgruppe größer auszuspielen, dann ist es ja letztendlich schon wie so ein eingebauter Test, den man aber gar nicht so sehr selber vornimmt, sondern den die Plattform für einen macht. Das finde ich irgendwie gerade auch ein ganz interessantes Prinzip.
Genau, nur dass am Ende du halt nur siehst, okay, das lief scheiße oder das lief gut. So, aber das weißt du halt erst hinterher und du weißt nicht wieso.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und heute sprechen wir über den Erfolg der Linkspartei auf Social Media. Dabei geht es viel um Reichweite. Und dieses Thema Reichweite ist natürlich auch eins, das uns beim Was tun Podcast beschäftigt. Wenn du willst, dass noch mehr Menschen über linke politische Strategie diskutieren und erfahren, dann klick doch jetzt in deinem Podcatcher auf Teilen und schick die Folge mit Felix an deine Freundinnen und Genossinnen. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Es gibt ja, wenn man irgendwie dazu sich so ein bisschen durch die Feuilletons liest, dann kommen ja immer wieder diese Schlagwörter, man muss auf Emotionalisierung und auf Polarisierung setzen. Würdest du sagen, okay, ja, das ist auch eure Erfahrung? Und wenn ja, wie gehst du daran, wenn du jetzt, also es ist ja erstmal noch eine sehr abstrakte Daumenregel, wo man dann irgendwie bei konkreten Content nochmal nachschärfen muss. Also wenn du versuchst, jetzt besonders emotionalisierenden Content oder polarisierenden Content zu machen, Wie gehst du da ran, wenn du dann konkrete Ideen versuchst zu entwickeln?
Prinzipiell stimmt das ja erstmal. Emotionalisieren heißt Diskurshoheit erlangen. Einfaches Beispiel, weil ich damit jetzt irgendwie auch seit mittlerweile 7 Jahren hausieren gehe. ist das Jahr 2018. Im Jahr 2018 gab es zwei ganz relevante politische Momente. Das eine war die Räumung des Hambacher Forstes und das andere war der sogenannte Global Compact on Migration. Das war so ein UN-Abkommen, wo es darum ging, Migrationsströme so zu regeln, dass Menschenrechte in den Transitländern gewahrt werden. Diese beiden Themen sind dann besetzt worden von den Grünen und von der AfD. Die Grünen haben gesagt, wir müssen jetzt unbedingt den Hambi retten. Dass sie den selbst am abholzen lassen, ist dabei völlig untergegangen. Und die AfD hat gesagt, hier wird der große Austausch vollzogen. Das hatte auch überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Also beides waren völlige Trottel-Takes, die aber so emotional besetzt wurden, dass zwei Parteien im Jahr 2018 einen ganz krassen Surge hatten. Das waren die Grünen und zwar die AfD, die es halt geschafft haben, eben durch eine emotionale Besetzung der jeweiligen Themen einen großen Push in der Gesellschaft hinzukriegen. Das im Großen und im Kleinen geht das genauso, wenn man glaubwürdig emotionalisiert. Jetzt können wir aber auch nicht sagen, wir nehmen uns jetzt jedes Thema und machen da irgendwie eine große emotionale Shitshow draus. Das halte ich auch für Quatsch. Weil was ich für viel spannender halte, ist Verständlichkeit des Ganzen. Und das ist auch eine Sache, die die AfD leider sehr gut macht. Nur, dass sie lügen. Und das ist der große Unterschied zu uns. Also bei uns entsteht sowas, oder Videos generell entstehen bei uns so, wir treffen im parlamentarischen Kontext auf irgendein Thema oder irgendjemand bei uns aus dem Team hat irgendwas, was er sie spannend findet. So. Dann geht das Ganze an unsere Fachreferentin in der Fraktion, damals noch in der Gruppe, die sich halt den ganzen Tag mit so einem Zeug auseinandersetzen. Die schreiben mir dann 3-4 Seiten sehr, sehr klug klingende Dinge auf und ich versuche dann diese sehr klug klingenden Dinge irgendwie zu übersetzen in eine verständliche, normale Sprache. Weil was im Parlament passiert ist, ich rede da von Parlamentsgebrabbel oder Behördendeutsch oder so, ja, das ist für viele Leute einfach nicht leistbar, da durchzusteigen und auch irgendwie durch 4 Seiten von sowas. Und auch sonst muss man sich das überlegen. Wir sind in der übelst privilegierten Position, dass wir uns 24/7 mit Politik auseinandersetzen können. Ganz, ganz viele Menschen können das nicht. Die können das nicht, weil die ein Kind zu Hause haben, weil die einem Job nachgehen, weil die Hobbys haben, weil die Care-Arbeit machen müssen. Es gibt ja 100.000 Dinge, die normale Menschen in ihrem Alltag haben, die sie davon abhalten, sich jetzt den ganzen Tag mit Politik auseinanderzusetzen. Also müssen wir eine Übersetzerfunktion oder Übersetzungsrolle einnehmen. Und dieses Behördengebrabbel und das, was alles im Parlament passiert, irgendwie eine normale Sprache übersetzen. Und der dritte Punkt, wir hatten jetzt emotionalisieren wichtig, normale Sprache wichtig, der dritte Punkt ist nicht langweilig sein. Und ich glaube, das ist das Heftigste, Härteste, Schwierigste und das, woran die meisten Menschen scheitern, ist, dass sie einfach unglaublich langweilig sind. Also ich will nicht 10 Minuten lang ein Talking Head sehen, ohne dass irgendwas passiert. Da reißen dir nach 2 Minuten die ersten Leute aus. Nach 2 Sekunden, Entschuldigung, 2 Minuten ist ja schön. Und es ist eine Mischung aus diesen 3 Dingen. Wobei ich auch finde, Authentizität ist wichtig. Und dafür stehen wir einfach ganz, ganz anders als andere Parteien, weil man einfach viel befreiter aufspielen kann, wenn man eben keine Konzernspenden bekommt. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass man befreiter aufspielen kann, wenn man nicht in der Regierung sitzt, klar. Ne? Aber vieles, was wir politisch machen, sind halt Themen, die uns von Herzen bewegen. Einfach weil wir Armutserfahrungen gemacht haben. Weil im Fall von Heidi sie in der Jugendhilfe mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gearbeitet hat. So, die kennt die Probleme. Die ist wirklich wütend. Wir sind wirklich angefasst, wenn Konservative irgendwie mit Nazis zusammenarbeiten. Und all diese Dinge, diese emotionalen Aufreger, die sind halt nicht gespielt, die sind echt. So. Und das ist extrem wichtig und das bindet dann auch einfach und bildet ein Stück weit, glaube ich, auch Identifikationsfläche für viele.
Was ich jetzt gerade spannend fand in den Beispielen, die du ganz am Anfang gebracht hast, dass sich das für mich fast so ein bisschen mehr auch so angehört hat, wie so ein, man schafft praktisch nicht die Emotionalisierung über Social Media oder TikTok, sondern eigentlich sind das Themen, die emotionalisieren die Leute ohnehin. Und dann braucht man eher eine Person, die sie darin abholt. Das finde ich irgendwie nochmal einen interessanten Zugang dazu, weil ich auch den Eindruck hatte, in dem, was Valentin eben gesagt hat, in den Feuilletons und so, dass da immer sehr stark ja auch darüber gesprochen wird, dass über Social Media die Debatte so emotionalisiert und so polarisiert wird durch die Leute. Und dass natürlich aber viele Sachen, die Friedrich Merz jetzt gesagt hat, die regen einen auch auf, wenn man in der Küche steht und Radio hört, aber dann ist es ja nicht, es ist halt nur nicht so sichtbar. Und es geht vielleicht wirklich eher um die Person, die einen darin abholen kann. Eine Frage, die sich aber für mich damit noch verbindet, ist tatsächlich so ein bisschen so eine Frage von Abnutzung, von Emotionalisierung. Weil ich das schon merke, dass ich da nun über viele Jahre nun schon soziale Bewegungen verfolge und selber auch Teil davon war. Und am Anfang ich auch oft sehr wütend über Sachen war. Und irgendwann ich so gemerkt habe, immer wieder dieselbe Empörung darüber, dass die Sachen nicht so laufen, wie wir es uns wünschen, hat sich für mich auf jeden Fall zum Teil auch abgenutzt. Und manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass die Leute, die das selber gesagt haben, dass ich für die eigentlich auch schon abgenutzt hatte. Und die dann aber weiter diesen emotionalen Habitus ausgeführt haben auf eine Art und Weise, einfach weil es so ein bisschen wie so zum guten Ton gehört oder so dazugehört. Man muss jetzt darüber wütend sein. Und es würde mich interessieren, ob du entweder sowas auch schon gesehen hast oder sowas erlebt hast oder wie das auch dieses Wütendsein irgendwie, ob das manchmal auch ein Spannungsfeld steht zu der Authentizität.
Ja, du hattest jetzt das Wort Empörung. Empörung finde ich ein Wort, lass es mich anders formulieren. Dieses ständige Wütendsein, ich glaube, Hass ist teilweise ganz hilfreich, aber ich kenne das auch. Ich gehe mal in eine Legislatur zurück, da habe ich für unseren damaligen außenpolitischen Sprecher gearbeitet. Und da hatte ich einen Moment, da saß dann eine Frau, die kam aus Kamerun und die war da in der Minderheit, ist da gefoltert worden, die saß dann bei uns, brauchte Hilfe und zeigte mir dann irgendwie Bilder von zerfetzten Leichen und von irgendwie, wie ihr Dorf abgebrannt wurde und so weiter. Und ich war einfach komplett abgestumpft, weil ich sowas halt ständig gesehen habe. Und wenn du ständig irgendwie siehst, wie Leute irgendwie hingerichtet werden, ständig Leichen siehst, sondern saß ich da und meinte, ja, interessiert mich nicht, brauche ich nicht sehen, was kann ich für dich tun, wie können wir dir jetzt konkret helfen? Und dann hatte ich hinterher so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ich habe jetzt nicht wirklich einer Person, die so eine Scheiße durchmachen musste in ihrem Leben, gesagt, interessiert mich nicht, brauche ich nicht sehen, juckt mich nicht. So, also klar, wir haben am Ende helfen können, aber da merkt man dann so diese Abgestumpftheit. Und ich glaube, man muss da auch immer mal wieder so Pausen machen, mal in sich gehen und sich überlegen, warum mache ich das eigentlich, was ich hier gerade mache? Und ist das wirklich wichtig? Und da kommt man häufig zum Schluss, dass ja. Also eine Sache, wo ich mich seit einem Jahr drüber empöre, wenn du so willst, oder aufrege, ist Carsten Linnemann und Freundeskreis, die mit ihren scheiß erfundenen Zahlen zum Bürgergeld irgendwie überall hofieren gehen und erzählen, es würde irgendwie Millionen von Totalverweigerern geben. Und man muss jetzt unbedingt Leuten, die so schon nichts zu fressen haben, noch das letzte bisschen Kohle wegnehmen oder dann sollen die unter einer Brücke schlafen. Also was du da hörst. Und das ist halt wirklich blanker Hass. Und dieser Hass ist ein Stück weit auch Motivator für mich aufzustehen, mir zu denken, ihr dummen Arschgeigen, so. Niemand von euch kennt Armut. Ihr redet über irgendwas mit, ihr habt nichts damit zu tun. Ihr habt keine Berührungspunkte. Ihr habt keine Ahnung, worüber ihr redet. Ihr habt keine Ahnung, in was für Lagen ihr die Menschen bringt. Und wenn ihr das habt, dann seid ihr noch viel widerwärtiger, als es jetzt schon ist. So. Und aus dieser Motivation raus, ich glaube, das verleitet schon dazu, dass man irgendwie noch härter arbeiten will und noch mehr machen will und dass man das auch wirklich einfach fühlt. Man muss es auch einfach fühlen. Wenn man es gerade nicht fühlt, dann sollte man es nicht machen, glaube ich. Also ich könnte mich jetzt nicht hinstellen und irgendwie emotional zur Verkehrspolitik reden.
Ja, voll. Aber es gibt andere Leute, die das können.
Genau.
Ja, aber die haben einfach die ganzen, da passiert ja auch viel Scheiße und viele Leute, die richtig krass inkompetente Verkehrspolitik nur für ihre eigenen Interessen machen und so. Und aber genau, dann voll die Frage da wahrscheinlich, dass man das wirklich einfach zu den Themen macht, zu denen man selber das voll spürt und selber sprechfähig
ist. Das ist aber auch generell meine Überzeugung. Also es gibt nichts, was ich noch mehr verachte als Menschen, die sagen, ich will Politiker werden, um Politiker zu sein. Sondern ich finde, du brauchst irgendwie ein Thema, für das du brennst, wo du das Gefühl hast, du kannst das jetzt besser und du kannst dich da mehr aufopfern, du kannst da mehr umsetzen als andere Leute jetzt an der Stelle. Und dann machst du Politik, um dieses eine Thema umzusetzen. So. Und für mich ist es halt ganz klar irgendwie, ist es Armut und ich finde Armut scheiße und ich weiß, wie das ist und ich weiß, wie es Leuten geht, die in Armut leben und ich will das beenden und deswegen ist das für mich so das übergeordnete Thema, warum ich Politik mache. Und dann gibt es andere, bei denen ist es Frieden, da gibt es andere, bei denen ist es Verkehrspolitik, ist es irgendwie von der Straße auf die Schiene, was weiß ich, ist es die Verkehrsanbindung, ist es Gesundheitspolitik, ist es Pflegepolitik. Ich habe einen heiden Respekt vor Leuten, die Gesundheitspflegepolitik machen. Mich interessiert es einfach nicht. Genauso Klima. Ich weiß, dass Klima einfach die drängendste Problematik unserer Zeit ist. Man kriegt mich damit aber nicht. Also ich weiß es rational, aber es holt mich emotional nicht ab. Ich weiß, es gibt kein Problem, was größer und drängender ist als die Klimafrage. Wird mit mir aber nichts. Aber all the power an die Leute, die eben genau zu diesem Thema arbeiten und die da kämpfen und die da machen. Ich bin's nicht.
Mhm. Ja, spannend. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, es ist einerseits so ein bisschen die Frage, für welche Themen geht man so an den Start, für welche Themen brennt man und kann es irgendwie auch verkörpern. Aber so ein TikTok-Account oder auch insgesamt so ein öffentliches Image, was PolitikerInnen pflegen und auch aufbauen, da gehört ja noch sehr viel mehr dazu als nur die Themenanbindung. Ist ja irgendwie dann auch nochmal, wie tritt jemand auf, wie spricht jemand, wie ist es alles so gestaltet, wie ist jemand angezogen letztendlich auch. Auch das gehört ja irgendwie alles dazu und du hattest ganz am Anfang schon gesagt, dass als du bei Heidi im Team angefangen hast, ihr so eine Image-Analyse gemacht habt, um eben auch zu schauen, so wie kann man sie gut erzählen auf Social Media, vermute ich mal, dass das darauf so ein bisschen abzielte. Da frage ich mich, also wenn man Content konsumiert, dann ist das für einen ja immer so sichtbar. Ah, das ist wieder die Tätowierte, die schnell redet mit dem Pony und dem Lippenstift. Ah, ist wieder der liebe Opi, der immer so ein bisschen jovial ist und manchmal tanzt mit Gysi irgendwie. Also oder die Aktentasche von Olaf Scholz, die Raute von Angela Merkel. Also es gibt so Sachen, die man als Zuschauer irgendwie dann in dem Format so sehr schnell erkennt, dass das so der Signature-Move ist. Aber wo, damit man das überhaupt so verkörpern kann, schon mal ziemlich viel Konzeptarbeit irgendwie auch reinfließen muss und wo man auch erstmal, bevor es dieses Image gibt, finden muss, okay, wie, was ist vielleicht so der, die Eigenschaft von einer Person oder so eine, ja, was ist die Eigenschaft von einer Person, die sich gut erzählen lässt? Wie seid ihr denn da rangegangen, also bei so einer Image-Analyse, wie, ja, Heidi dann da gut auftreten kann, um einerseits authentisch zu sein, aber eben auch ihre authentische Rolle gut zu verkörpern trotzdem?
Wir haben uns am Anfang der Legislatur angeschaut, wo kommt sie her, was will sie machen? Ich hatte das ja schon angesprochen, kommt aus der Jugendhilfe, hat viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, hat eben dieses Ding, sie war damals die jüngste Abgeordnete der Fraktion, sie hat relativ schnell geredet, kam jetzt aus einem Job, wo du nicht unbedingt extrem viel Geld verdienst und war einfach unfassbar normal. Das klingt jetzt komisch, aber viele Abgeordnete kriegen irgendwann so eine Abgeordnetenkrankheit, wo die denken, ich bin wirklich so wichtig und ich verdiene so viel Geld und ich habe Leute, die auf mich hören und alle wollen irgendwie mehr assoziiert werden. Das hat sie gar nicht. Und das war sehr, sehr angenehm, weil sie halt auch auf eine Art sehr, sehr menschlich machten. Dann muss man da gar nicht mehr so viel machen wie jetzt bei anderen Abgeordneten. Also wir hatten, das fand ich das Witzigste überhaupt, so ein Take gesehen auf TikTok von einem relativ großen Account, die meinte, ja, die Reichenecker TikTok verstanden, sie nennt ihre Follower einfach ihr Mäuse. So. Und das ist der voll durchdachte strategische Move, weil bla bla bla. Das war so ein One-Tag, habe ich sie irgendwo hingestellt. Und sie war so, ey, ihr Mäuse, hier, ich muss euch mal ganz kurz irgendwas sagen. So. Da ist null Planung oder Vorarbeit dahinter. Was die Klamotte angeht, ist tatsächlich das Einzige, wo wir uns regelmäßig streiten, ist, ich will nicht, dass sie rot trägt, weil so rote Klamotten vor roten Pressehintergründen regen mich tierisch auf. Da haben wir auch größtenteils einen Konsens gefunden. Ja, und ansonsten ist die Frau ein Naturtalent. Also ich würde mir da jetzt gerne mehr Credit geben, als ich kann. Aber nee, man hält da einfach die Kamera drauf und die liefert. Also das eine Ding, um vielleicht dann noch an das Emotionalisieren anzuknüpfen, ist, dass sie halt auch wesentlich besser funktioniert, wenn sie emotional geladen ist. Und wenn das nicht so ganz der Fall ist, dann gehe ich ihr halt auf den Sack. Das klingt jetzt komisch, aber ich beschmeiß sie mit Gegenständen, während wir drehen, oder beleidige sie. Sie tritt mich, beleidigt mich. Und wir sind halt wirklich pissig aufeinander und gehen uns gegenseitig auf die Nerven, sodass, wenn sie dann irgendwie rüberkommt und ist richtig scheiße wütend auf irgendwas, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich ihr gerade irgendwie eine Haarbürste gegen die Schulter geschmissen habe oder so.
Okay. Ja, interessante Arbeitsatmosphäre. Würdest du denn aber sagen, jetzt vielleicht auch mal unabhängig von Heidi, ja, dass es so Persönlichkeiten gibt, die mehr Meme-Potenzial haben als andere? Und was würde dir da so einfallen? Also du guckst ja garantiert auch selber viel Content dir an. Was ist sowas, wo du sagst, dass du rausgreifen würdest, was man vielleicht so ein bisschen verallgemeinern könnte?
Meme-Content finde ich schwierig, weil du hast die Kontrolle über Meme verloren. In dem Moment, wo ein Meme ist, kannst du es nicht mehr kontrollieren, kannst du es nicht mehr eindämmen. Spannend fand ich einen Tag von Jan van Aken, der völlig richtig und normal und sinnvoll war, wo er sagt, das Problem sind nicht migrantische Menschen, das Problem heißt Männer, wenn deine Tochter irgendwie nachts Angst hat, auf die Straße zu gehen, so. Das hat sich verselbstständigt, ist irgendwie tausende Male geteilt worden von Nutzerinnen mit irgendwie teilweise auch Millionen Followern. Das fand ich ganz spannend. Was so Persönlichkeiten angeht, finde ich so im Sinne von einer Case Study ultra spannend, was Karin Ley gemacht hat. Karin Ley ist unsere Miete- und Wohnungspolitische Sprecherin. Die hat irgendwann angefangen, ging damit los, sie hat sich einen neuen Mitarbeiter geholt für Social Media, der eigentlich Musiker ist. Und dann dieses Barbaras Rhabarber-Bar-Ding zu covern, aber mit Mietenpolitik. Und von da hat sie immer mehr Gefallen dran entwickelt und hat dann angefangen, irgendwie Sharon David zu covern und allen möglichen popkulturellen Kram aufzugreifen und irgendwie in Politik, teilweise Mietenpolitik, teilweise Body Positivity zu kombinieren. Und das Ganze halt von einer Frau, will ihr jetzt kein Unrecht tun, ich sag einfach Anfang 50, die das mit einer so großen Portion Selbstironie macht und die auch weiß teilweise, dass es ein bisschen schräg klingt, die dann aber im Leo-Kostüm da rumhüpft und irgendwie gute Laune hat und so. Wir haben es auch mal mit Heidi gemacht. Also es gab mal ein Feature mit Heidi. Da habe ich Heidi dann aber am Ende tatsächlich verboten zu singen. So. Deswegen steht sie mit in diesem Video, weil mir das einfach, das ist mir zu heikel.
So.
Aber für Karen funktioniert es ganz fantastisch.
Aber was funktioniert da? Also man könnte ja auch sagen, es ist so krasser Cringe, dass die Leute halt sich angucken, drüber lachen, das krasse Reichweite hat, aber dass jetzt darüber Karen Lai nicht unbedingt Credibility kriegt, oder?
Das ist ja das Schöne, ist, dass sie es immer mit Inhalten verbindet. Also am Ende ist es mir scheißegal, ob du irgendwie anpolitisiert wirst von links und dich für linke Inhalte interessierst, weil du jemanden irgendwie cringe findest oder weil du jemanden cool findest. Das ist mir völlig wurscht. Hauptsache, du setzt dich mit der Materie auseinander. So. Und gerade wenn es dann irgendwie um Mietenpolitik geht oder Wohnpolitik geht, ist es mir, also es ist mir wirklich Banane. Aber wenn sich die Leute anfangen, damit zu beschäftigen, dann sieht man ja irgendwie Karen Lai, profilierte Mietpolitikerin. Die hat Bücher dazu geschrieben, die hält Reden dazu, die schreibt Anträge, Gesetzentwürfe, hast du nicht gesehen, kleine Anfragen, ist regelmäßig in der Presse auch auf eine fachpolitische Art und Weise. Solange du anfängst, dich dafür zu interessieren, ist mir das Bums. Wir hatten jetzt den Fall von Claudia Moll, so eine SPD-Abgeordnete irgendwo aus dem Ruhrpott, die irgendwie von der Heute schon im Wahlkampf begrüßt wurde und die dann überall auffiel, weil sie ständig Leute mit Moin begrüßt hat und irgendwie so eine, sieht so ein bisschen aus wie, also es ist halt eine ältere, bisschen gesetztere Frau so. Und die hat halt einfach so was ganz Warmes, ganz Liebes. Also Sozialdemokratin, ich will nicht wissen, wie die abstimmt bei Dingen. Aber das ist halt eine Form von Charakter, der ist interessant, du interessierst dich für den und darüber stößt du dann auf die politischen Inhalte. Das ist bei ihr jetzt leider so, dass sie bei der SPD ist, aber ich finde sowas völlig vertretbar.
Genau, was ja so ein bisschen sich durchzieht, ist halt wirklich diese Authentizität und dass die Leute irgendwas haben, was besonders ist und irgendwie irritiert erstmal. Also bei Karen Lai finde ich auch, von den kompletten Liedern kann man dann auch halten, was man will, aber ich finde es zum Beispiel schon irgendwie cool, dass sich so eine Anfang 50-jährige Frau traut, das zu machen. Und ich glaube auch, dass das erstmal so ein, erstmal was ist, was Leuten irgendwie einfach imponiert, weil es so unerwartet ist und so, ja, irgendwie erstmal einfach wirklich auch, glaube ich, Mut erfordert. Und dafür hat man irgendwie Respekt. Und es ist ja auch tatsächlich eine Art und Weise, auf die Frauen in der Altersgruppe fast nie öffentlich präsent sind. Also es ist ja so ein, dass Frauen in der Altersgruppe doch in irgendeiner Form sexy auftreten im politischen Bereich und halt da nicht nur in Hosenanzug oder in Kostüm oder so, sondern sich das halt irgendwie trauen, irgendwie offensiv zu versuchen, mit der Jugend zu connecten, ist auf jeden Fall was Besonderes. Und das finde ich bei Heidi Reichenick ist ja eindeutig auch einfach sowohl der tätowierte Unterarm, aber auch das schnelle Sprechen ist ja auch ein krasses Alleinstellungsmerkmal, das irgendwie sofort auffällt. Und wie jetzt bei der SPD-Abgeordneten halt auch so dieses sehr, genau, man erwartet erstmal von der Abgeordneten einfach nicht, dass sie so jovial sein kann oder so. Und das finde ich auf jeden Fall, also es ist ja schon ein bisschen, was sich irgendwie durchzieht, dass man so ein bisschen rausfinden muss, was bei der Person, die man featuren will, der ein bisschen sympathische Ausreißer ist. Naja, so also ein bisschen, das ist eher das Ungewöhnliche. Das ist was ein bisschen irritiert
der USP.
Irgendwie auch. Ja.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, also vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Es gibt, ihr erinnert euch bestimmt auch daran, wie der, ich glaube, es war FDP-Fraktionsvorsitzende auch auf TikTok so versucht hat, Jugendsprache zu imitieren und so einen auf cool gemacht hat. Und es war einfach auch, also da habe ich jetzt auch nicht angefangen, mich für die Inhalte der FDP zu interessieren, sondern es war einfach praktisch nur Cringe-Effekt. Man denkt, oh Gott, hört einfach bitte damit auf. Also
ja, das war auch nur peinlich. Das war Christian Dürr, der hatte auch vor ein paar Jahren, hat er irgendwann mal zu Chabos Wissen, wer der Babbo ist, in so einer Jazz-Version gezeigt, wie geil er ist und wie groß sein Büro ist und was er für Autogrammkarten hat und so. Ich habe das gesehen, da hatte ich Heidi gerade vom Plenum abgeholt, wir standen im Fahrstuhl und dann habe ich das einfach gestitcht, also Videoreaktion da drauf und sie hat einfach nur gesagt, was auf so vielen Ebenen unangenehm, während der Fahrstuhl runterfährt und so im Verhältnis zu Likes und Follows haben wir den da auch komplett eingesagt, weil das halt einfach nur cringe war. Aber das ist halt die Frage, wie kriegt man im Zweifel auch was cringig ist, halt kombiniert mit Inhalten und macht es irgendwie ansprechend interessant, statt sich einfach nur so zum Affen. So, weil das ist eine riesengroße Gefahr, wenn es unauthentisch ist, dass man sich irgendwie einfach nur lächerlich macht. Aber das sehe ich bei Karen nicht. Wie gesagt, ich würde selber nicht machen, ich würde es mit Heidi nicht machen, aber für sie funktioniert's. Ich habe einen heiden Respekt davor und ich finde es extrem cool, dass es funktioniert bei ihr.
Aber das ist ja voll der Punkt. Auch bei dem war es halt nicht authentisch, sondern aufgesetzt, um eine konkrete Zielgruppe zu erreichen.
Ja, aber bei Karen Lai, also sorry.
Aber es ist
authentisch ist es auch nicht. Es ist ja verkleidet und
ja,
es ist gespielt.
Also. Ja, das stimmt. Aber es ist darin halt irgendwie schon authentisch, weil es ist halt...
Die hat da Bock drauf. Das ist der Unterschied. Also die denkt sich das teilweise selber aus. Die hat da mega Bock drauf. Die Frau ist clubpolitische Sprecherin, die geht auch selber immer noch feiern, regelmäßig so. Das kommt halt auch von ihr. So, und die hat ist wirklich, die hat da Lust drauf. Das ist nicht, dass da irgend so ein FDP-Justus sitzt, der sagt, ey, hier, Christian, weil alle bei der FDP heißen Christian, Christian, du musst jetzt unbedingt hier mal Jugendsprache, weil irgendwie scheint Jugendsprache zu funktionieren.
Slay.
Der sagt, okay, gib mir einen Zettel. Ha! Das ist es nicht, sondern es ist halt, ey, ich hab da Bock drauf. Ich kenne das ja auch so ein bisschen bei Karen und deswegen funktioniert es halt. Weil es authentisch ist.
Ja, das finde ich finde ich auf jeden Fall wirklich einen spannenden Punkt. Und irgendwie finde ich es fast auch ganz cool, dass man wieder so ein bisschen zurückkehrt zu Sachen, die halt wirklich, also es setzt natürlich, also es gibt natürlich dieser Personalisierung krassen Vorschub von Politik, also noch mal stärker, als man es sowieso schon hat, dass man das jetzt PolitikerInnen praktisch auch noch zu so wie kleinen Social-Media-Stars werden müssen und so diese Identifikation irgendwie auch so super wichtig ist. Und auf der anderen Seite macht es natürlich Politik auch wieder nahbarer und das ist irgendwie auch vielleicht ein ganz cooler Effekt davon.
Ihr hört den Was-Tun-Podcast und heute sprechen wir mit Felix Schulz darüber, was die Social-Media-Arbeit der Linken und insbesondere den Account von Heidi Reichenick so erfolgreich macht. Wenn ihr keine Folge von uns mehr verpassen wollt, dann klickt jetzt in eurem Podcatcher auf den Abonnieren oder den Folgen-Button oder diese Glocke bei Spotify und dann werdet ihr immer ganz automatisch benachrichtigt, wenn wir eine neue Folge rausbringen und könnt wieder dabei sein, wenn es heißt, was tun. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wir wollten nochmal auf einen anderen Aspekt im Wahlkampf zu sprechen kommen, über den wir eigentlich schon ein bisschen gesprochen haben und den wir irgendwie total spannend fanden. Nämlich, dass ja in den vergangenen Jahren oft der Rechten so ein bisschen vorgeworfen wurde oder zumindest analysiert wurde, dass sie eine Strategie einsetzen, die sich Dog Whistle nennt. Also das Wort kommt von der Hundepfeife und beschreibt eigentlich, dass man bestimmte Inhalte besonders radikal, also bei den Rechten beschreibt das, dass sie bestimmte besonders radikale Inhalte selber nicht mehr aussprechen, weil das total unpopulär ist mit der Mitte, sich aber durch so kulturelle Codes oder darüber, mit wem sie in Interviews sprechen oder in was für Podcasts sie gehen, sie ihrer radikalen oder rechtsradikalen Wählerschaft signalisieren, dass sie eigentlich schon ganz schön rechtsoffen sind. Und was wir spannend fanden jetzt am linken Wahlkampf ist, wir diskutieren im Podcast auch immer mal wieder, ob man sich eigentlich Strategien von rechts abgucken sollte oder nicht. Kommt meistens zum Schluss das schon, wenn sie halt funktionieren. Und jetzt im linken Wahlkampf konnte man ja schon sehen, dass dann zum Beispiel Jan van Aken mit Marlies Johanna gesprochen hat oder Heidi mit der Transfluencerin über das Wahlrecht. Und die Frage halt ist das eigentlich auch so eine Dog-Whistling-Strategie, dass man jetzt halt nicht mehr so stark über identitätspolitische Themen zum Beispiel spricht, weil man da Sorge hat, dass das zu einem Backlash führt oder dass man dann nicht mehr anschlussfähig ist für Leute, die sich sonst für so eine Form von Klassenpolitik interessieren und deshalb jetzt praktisch eher mit den Leuten spricht, die das verkörpern, es aber dafür nicht mehr aussprechen muss.
Wir hatten ja vorhin schon gesagt, was mir persönlich wichtig ist, ist, dass man nicht irgendwie verschiedene Zielgruppen gegeneinander ausspielt. Ja? Und wenn wir mit Gazelle über das Wahlrecht sprechen, dann ist das einfach eine Sache, die Menschen bewegt. Wir hatten genauso Gazelle und Jialu in einem Langform-Interview zu Gast mit Heidi. Da haben sie natürlich auch über irgendwie Transidentität gesprochen, über Queerness und so weiter, aber halt auch über andere Dinge. Genauso hatten wir den Influencer Alyosha in einem Langform-Podcast zu Gast. Der ist bekannt als Vegan-Fluencer, der ist selber auch Arzt gewesen, Anästhesist sehr lange. Der war in der Queer Eye-Version aus Deutschland auf Netflix zu sehen. Ja, und mit dem haben wir über Umverteilungspolitik gesprochen. Natürlich auch irgendwie, welches Coming-out war schlimmer, das gegenüber seinen Eltern, dass er schwul ist, oder das jetzt, dass er uns wählt. Wir sind zum Schluss gekommen, Coming-out für die Linke war schlimmer. Aber ne, nur weil jetzt eine Person irgendwie, weiß ich nicht, schwul ist, heißt es doch nicht, dass man diese Person runterbrechen muss auf irgendwie nur Queerpolitik. Das ist doch Quatsch. Weil auch gerade Queerpolitik ist einfach, also unser Verständnis von einer vernünftigen Queerpolitik, 90% davon ist knallharte Sozialpolitik. Weil die eben genauso von Wohnungsnot betroffen sind, weil die genauso nicht wissen, was sie zu essen kaufen können mit dem wenigen Geld, was sie haben und so weiter. Und das jetzt alles nur identitätspolitisch runterzubrechen, halte ich persönlich für falsch, sondern wir haben eine klare Schwerpunktsetzung in diesem Wahlkampf, die haben wir durchgezogen. Und das sehen diese Leute ja auch so. Also jemand, der irgendwie eine andere Hautfarbe hat, der hat ja trotzdem die gleichen Sorgen und Nöten wie 90% der anderen Menschen. Und deswegen sage ich immer wieder, für mich ist das ganze Thema Politik ist first and foremost ein ökonomischer Kampf. Und dass wir da Leute aller Religionen, aller Hautfarben, aller sexuellen Orientierungen mitdenken und mitnehmen, ist doch völlig klar und logisch. Aber man muss sie halt nicht darauf beschränken, sondern man redet mit ihnen über die Themen, die wichtig sind. Und wenn das Themen sind, die für sie auch wichtig sind, dann nehmen wir die natürlich mit. Und deswegen reden wir, wie gesagt, auch mit Tieraktivisten über Queerness. Reden wir mit Tieraktivisten auch über Tiere kurz. Aber wir konzentrieren uns knallhart auf das, was Politik ist, die der Mehrheit der Menschen hier nützt. Und das ist halt Sozialpolitik und das sind ökonomische Fragen.
Ich musste da vorhin schon einmal kurz dran denken, als du darüber geredet hast, dass ihr nicht so zielgruppenspezifische Ansprache machen wollt, sondern eher euch fragt, was sind die verbindenden Themen? Das taucht ja hier auch wieder so ein bisschen auf, dass man nicht sagt, okay, es gibt jetzt diese ganz spezifische Identität mit ihr. Sicher, jede hat natürlich auch nochmal spezifische Herausforderungen, Unterdrückungsformen und so weiter. Das kennen wir alles, aber.
Total, total. Also ganz kurz, das will ich auch gar nicht abstreiten. Nichts davon, ne? Also klar, Mehrfachdiskriminierung und so weiter. Und es gibt ganz viele Probleme, mit denen ich jetzt irgendwie mittelmäßiger weißer Mann mich überhaupt gar nicht, also ich habe da überhaupt gar keine Vorstellung von. Deswegen will ich das schon auch zur Sprache kommen lassen, auf jeden Fall. Ne? Das nur so als kurzer Interlude.
Ja, ja, voll, absolut. Nur es gibt ja jetzt so ein bisschen auch dieses Race-Class-Narrative, wo immer wieder die Rede dann ist vom großen Wir. Also wie kann man denn die unterschiedlichen Herausforderungen, Diskriminierungsformen und so weiter dann wieder so zusammenbinden, dass es eben nicht mehr darum geht, wer jetzt am diskriminiertesten ist, so ungefähr, sondern wie man Verbindungslinien schaffen kann und da draußen eine Wir-Erzählung strickt, wo sich dann eben der Leiharbeiter in irgendeiner Fertigung genauso angesprochen fühlt wie die Alleinerziehende, wie die Transperson und so weiter. Das höre ich da jetzt auch so ein bisschen raus, dass so dieser Versuch, ein möglichst großes Wir zu schaffen, eben da auch ein Ansatz ist, den ihr fahrt, wenn ihr eben dann mit diesen Leuten, zum Beispiel einer Transaktivistin, sprecht und da aber eben nicht so sehr die identitätspolitischen Themen so ganz nach vorne ins Schaufenster stellt, sondern da eben auch über die ganzen Sachen sprecht, von denen diese Person betroffen ist, so wie ganz viele andere auch. Und das dann einerseits diese Identität ja auch anerkennt und in den Fokus rückt, aber ohne sie so zu singularisieren, wie das ja eine Zeit lang schon auch mehr gemacht wurde, würde ich sagen.
Du stellst ja jetzt die ökonomischen Themen so super stark in den Vordergrund, aber Heidi hat ja schon auch echt viel zu Paragraph 218 gemacht. Das ist ja nun also dem Abtreibungsparagraphen, dass der abgeschafft werden muss. Das ist jetzt eigentlich nicht ein genuin ökonomisches Thema. Also es hat natürlich die Seiten auch, also weil ja aktuell das Problem schon auch ist, dass Krankenkassen zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche nicht übernehmen, weil das im Strafgesetzbuch steht und die das natürlich nicht übernehmen können, außer in besonderen Härtefällen. Aber das ist ja jetzt eigentlich kein ökonomisches Thema, sondern das würde ich sagen, ist ja eigentlich ein relativ genuin identitätspolitisches Thema, nämlich für alle Frauen oder Leute, die schwanger werden können. Was hat denn das dann für einen Stellenwert? Oder wie verbindet sich das damit, ökonomische Themen so sehr in den Vordergrund zu rücken?
Du hast es gerade schon angesprochen mit den Krankenkassen. Die Kostenübernahme ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Frage nach Beratungsstellen dafür, flächendeckend, erreichbar, ist eine ganz wichtige Frage. Auch das ist wieder eine ökonomische Frage. In dem Falle geht es halt darum, der Staat muss das bereitstellen, der Staat tut es nicht. Also auch da geht es wieder um Geld und einfach die Frage, kann ich mir ein Kind überhaupt leisten? Wie verändert sich mein Leben, wenn ich ein Kind habe? Auch das ist wieder knallhart eine Frage des Geldes. Also ja, es ist ein identitätspolitisches Thema. Ja, man muss das aus dieser Warte betrachten und es ist auch ein wichtiges Thema. Daher, ich sehe diese Punkte aber auch genauso damit reinspielen. So. Und da bist du halt irgendwie dann im Zweifel ökonomisch benachteiligt, weil du eine Frau bist. Also dann, das greift ineinander. Aber auch da, oder weil du eine gebärfähige Person bist von mir aus, ne, das greift ineinander. Also du kannst wahrscheinlich das Identitätspolitische ohne das Ökonomische denken, aber du kannst das Ökonomische nicht ohne das Identitätspolitische denken. So. Für mich ist aber einfach, also für mich ist klar, dass man das jetzt nicht auf eine Sache fokussieren sollte, sondern das ist ein Thema, was man in der Breite spielen muss.
Ja. Okay, ja, dann noch einmal zu den Plattformen, weil wir wissen, dass das wahrscheinlich viele von unseren Hörerinnen und Hörern beschäftigt und das gerade in aktivistischen Kreisen ja auch immer wirklich eine große Frage ist, auf was für Plattformen man geht. A, weil es immer viel Arbeit ist, alles zu bespielen, aber B auch, weil es ja einfach viel Kritik daran gibt, dass TikTok ein staatsnahes chinesisches Unternehmen ist, das sich gerade Elon Musk mit Twitter natürlich eigentlich disqualifiziert hat und dass aber natürlich auch jetzt gerade Mark Zuckerberg, dem Instagram gehört, irgendwie sich ganz schön Trump-nah positioniert hat. Dass ja man da auch einfach sich immer wieder die Frage stellt, mit dem ganzen Content, den man produziert, schafft man natürlich auch irgendwie eigentlich Mehrwert auf diesen Plattformen, den sich dann andere Leute zunutze machen und mit dem diese Plattformbesitzer halt super viel Geld verdienen. Ja, wie geht ihr damit um, dass man natürlich immer, wenn man da drauf geht, eigentlich irgendwie auch für die Plattform arbeitet und sollte man da sein? Oder sollte man, wie wägt man das ab, auf welcher man selber ist und stattfindet? Wie habt ihr das gemacht?
Also erstmal ist ja die Grundüberraschung, dass wir feststellen, dass Milliardäre Arschlöcher sind. Da hätte ja keiner mit rechnen können. Wenn wir den Schock jetzt überwunden haben, ich halte es da mit Paul Watzlawick leider, der sagt, man kann nicht kommunizieren. Und es ist auch eine Ansage an Menschen, die eine Plattform nutzen, in nicht geringen Zahlen, wenn man sagt, ich komme da nicht vor. Ich tauche in diesem Diskurs nicht auf. Wir haben jetzt gestern die Ansage gemacht, dass wir X ehemals Twitter verlassen als Hadi Reichenegg, weil wenn wir uns die ganze Zeit mit irgendwelchen Konservativen und Nazi-Dullis rumschlagen wollen, dann können wir auch einfach im Bundestag bleiben und dass wir stattdessen dann zu Blue Sky ziehen. So. TikTok gehört dem chinesischen Staat. Auch da war viel die Frage von Sicherheitsaspekten. Man könnte jetzt zynisch sagen, die Amis haben eh schon alles an unseren Daten, jetzt darf China auch mal ein bisschen. Aber jetzt Spaß beiseite, ne? Es ist halt eine Plattform mit 20 Millionen NutzerInnen, deswegen muss man da irgendwie drauf vorkommen. Ich finde, es ist originär die Aufgabe unserer FachpolitikerInnen, die sich mit Digitalpolitik auseinandersetzen, die sich mit Europapolitik auseinandersetzen, irgendwie zu gucken, was für Gegenalternativen kann man entwickeln, schafft man irgendwie ein europäisches soziales Netzwerk, enteignet man da die großen Konzerne, zwingt man die dazu, vernünftig Steuern zu zahlen, vernünftig zu moderieren, welche Handhabe haben wir mit dem DSGVO? Das sind alles Themen, in denen stecke ich nicht drin. Dafür haben wir aber sehr, sehr kluge digitalpolitische KollegInnen, die eben diese Themen abdecken.
Habt ihr viel mit, das ist eigentlich, wenn man über Social Media redet, das eine, über das man eigentlich immer reden muss, gerade wenn es um jüngere Frauen geht, habt ihr viel mit Hate auch zu tun? Und ist das was, was euch viel beschäftigt, auch in der Social Media Arbeit? Oder ist das auch was, wo ihr sagt, das lasst ihr rechts liegen?
Die Antwort wird überraschen. Unsere Community ist saulieb. Also in dieser Zeit, wo uns alle irgendwie totgesagt haben und wo alles schlimm war und alles scheiße war, wenn wir einen positiven Moment gebraucht haben, haben wir TikTok aufgemacht, sind in die Kommentare gegangen. Das klingt jetzt super wild, aber ich weiß nicht, bei uns in der Followerschaft irgendwie die meisten sind unter 30, 80% sind Frauen und das ist einfach übelst viel Wertschätzung, die Leute sind lieb zueinander. Ich habe einen ganz guten Filter drin, also hier blaue Herzen und sowas, das erscheint alles erst gar nicht. Das heißt, das Gröbste ist vorsortiert. Und ansonsten, also inhaltliche Kritik lasse ich immer total gerne stehen. Da wird dann auch irgendwie fleißig diskutiert, aber auch aus der Community raus. Und gegen inhaltliche Kritik ist ja auch überhaupt nichts einzuwenden. Ich bin ein riesengroßer Freund von Kritik und Selbstkritik, auch als jemand, der selber schon sehr viel Scheiß gebaut hat. Es ist super nett und super lieb. Jetzt im Wahlkampf ist es teilweise mal anstrengend geworden, aber null das, was man sich jetzt eigentlich vorstellen.
Nice. Und willst du noch ein Wort zu diesem Filter sagen? Weil das ist, glaube ich, was, wovon Leute lernen können.
Genau, ja, man kann in den Privatsphäre-Einstellungen irgendwie so Filter einstellen und bei mir sind es halt irgendwie blaue Herzen, 4,9 war es, also ich habe die Filter 2021 erstellt, Mauermörder, Mauerschützen, Kommunisten, Pack, sowas, alles.
Ja, super spannend. Wir haben jetzt über ganz viele Themen gesprochen und jetzt gerade durch den Erfolg der Linkspartei und diese Riesenreichweite, die ihr da auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut habt, stellen sich wahrscheinlich gerade viele linke AktivistInnen die Frage so, okay, wie kann man davon lernen? Was kann man übernehmen? Was sind denn so die wichtigsten Sachen, die du Leuten mitgeben würdest, die jetzt das linke Momentum auf Social Media nutzen wollen? Also, ja, was gibst du ihnen mit? Was tun, Felix?
Machen. Ja. Was tun? Anfangen. Fangt an, die Plattformen zu nutzen. Guckt, wenn ich jetzt ein bisschen so tatsächlich fachlichen Input geben kann, ne? Guckt, dass ihr in den ersten 3 Sekunden maximal 6 bis 10 Wörter benutzt, neutral oder negativ. Ihr könnt nachher noch positiv auflösen. Seid nicht langweilig. Guckt, dass alle paar Sekunden irgendwas passiert und geht rein. Unterlegt das, was ihr sagt, Studien. Guckt euch an, dass ihr bei den Fakten bleibt. Populismus total geil, aber halt bleibt bei den Fakten. Und dann geht einfach raus und macht Content. So. Seid lieb zueinander, unterstützt euch gegenseitig. Aber macht einfach. Also ich glaube, ein riesengroßer Teil davon, warum Heidi so gut funktioniert, ist, dass wir halt einfach irgendwann angefangen haben. Abgesehen davon, dass wir irgendwie nicht angefangen hätten. Aber, ne? You get the idea. Aber man muss halt machen, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und irgendwann funktioniert es oder es funktioniert nicht, aber dann hat man es wenigstens versucht. Und ich meine, die Nazis machen es ja auch. Und die machen es nicht besonders gut. Aber es funktioniert ja trotzdem. Und wir brauchen eine gesellschaftliche Gegenmacht. Wir brauchen eine Diskursverschiebung in dieser Gesellschaft, weil wir sonst alle ziemlich, ziemlich schnell, ziemlich gefickt sein werden.
Und was braucht man? Also gibt es irgendwie, vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also ich glaube, viele Leute können sich nicht vorstellen, dass man wirklich nur ein Handy braucht und loslegen kann, dass man die meisten Sachen auch auf den Plattformen schneiden kann und nicht irgendwie. Kannst du da noch mal so ein bisschen was sagen? So, was sind so die Essentials, um loszulegen technisch?
Also man kann anfangen, einfach mit dem Handy mit der App drauf, im Zweifel CapCut als Schnitt-App, und für einen Zehner kann man sich irgendwie ein nettes Ansteckmikrofon kaufen, was man im Notfall auch ins Handy stecken kann. Für nochmal einen Zehner ein Ringlicht. Licht macht die größte Difference bei Videos, wirklich. Also Licht ist das Nummer eins Thema, was viel zu oft vernachlässigt wird. Und dann einfach raus damit. Und wenn ihr nur auf die Straße geht und Leute interviewt, da reicht ein so ein lustiges kleines Clip-on-Mikrofon und ein Handy und ihr könnt guten Content machen. So.
Sollte man tanzen?
Wenn man das möchte, kann man das tun. Das ist das andere. Also es gibt zwei No-Gos, die ich mit Heidi verabredet habe. Das eine waren rote Klamotten, das andere war, dass sie bitte nicht tanzen möge. Sie tanzt mittlerweile und rot trägt sie auch manchmal. Ich habe keine Autorität.
Und auf dieser Note enden wir.
Cool, ja, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst, Felix. Hat großen Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren.
Gerne, gerne. Ich danke für die Einladung.
So, wie nach jeder Folge sitzen Inken und ich hier jetzt noch ein bisschen zusammen, um die losen Enden einzusammeln, wie wir immer sagen, und nochmal so ein bisschen rauszuarbeiten, was wir besonders spannend fanden am Gespräch jetzt. Genau, Inken, vielleicht nochmal krasser Zoom raus. TikTok, Social Media, Wahlkämpfe. Was ist der Zusammenhang? Kann man sagen, Wahlen werden auf TikTok gewonnen?
Ich glaube, was wir dazu erstmal sagen müssen, ist, we know nothing. Also wir wissen es eigentlich gar nicht so genau. Es gibt ja jetzt viele Interpretationen des linken Wahlkampfs, wo gerade auch die Grünen sagen, es lag ganz doll an dieser Brandrede von Heidi Reicheneck nach der gemeinsamen Abstimmung vor März mit der AfD, wo Heidi Reicheneck dann diese Rede gehalten hat, in der sie gesagt hat, dass sie und die Linkspartei sich dem immer entgegenstellen werden und mit diesem auf die Barrikaden geendet ist. Und das ist der Clip, der auch so viral gegangen ist. Und da gab es jetzt hinterher häufig die Einschätzung, dass das dafür gesorgt hat, dass die Linke jetzt so gut abgeschnitten hat. Ich habe inzwischen aber auch andere Interpretationen gesehen, wo sich das ein Politikwissenschaftler oder ein Sozialwissenschaftler mal angeguckt hat anhand der Umfragedaten. Und da sieht es eher so aus, dass tatsächlich das Überschreiten der 5%-Hürde in den ersten Umfragen einen sehr starken Effekt hatte auf darauf, dass die Linke jetzt so viel Prozente geholt hat.
Ah, das ist ja interessant. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, was es damit auf sich hat? Also mit diesem Daten und diesem Argument, dass praktisch vielleicht gar nicht eine einzelne Rede, sondern vor allem dieser Mechanismus von in den Umfragen kommt die Linke über 5% so eine Eigendynamik entwickelt?
Genau, das ist was, das kennt man aus der Wahlforschung auch schon von anderen Parteien, dass in dem Moment, wo eine Partei relativ sicher über die 5%-Hürde kommt, viel, viel mehr Menschen entscheiden, die zu wählen, weil einfach die Gefahr, dass die eigene Stimme verloren ist, dann nicht mehr da ist. Also wenn eine Partei kurz unter 5% ist, dann sagen natürlich viele Leute aus dem Lager, nee, dann gebe ich meine Stimme lieber der nächst ähnlichen Partei. Es wird in dem Fall wahrscheinlich oft die Grünen, manchmal die SPD gewesen, damit meine Stimme nicht verloren geht. In dem Moment, wo es relativ sicher scheint, dass die Partei einzieht, entscheiden sich natürlich viel, viel mehr Menschen nochmal um, die dann nicht mehr das Gefühl haben, es gibt das Risiko, dass ihre Stimme verloren gehen könnte. Und gerade in diesem Wahlkampf liegt, glaube ich, der Schluss sehr nahe, dass viele von den linken Grünen WählerInnen sich dann entschieden haben, Linke zu wählen, als sie sicher waren, dass ihre Stimme damit nicht verloren ist.
Das heißt, man hat dann einfach ein paar Umfragen gehabt, wo die Linke über 5% rübergekommen ist und dann dachten sich die Leute, ah, okay, ja, jetzt kann ich die auch wählen, weil meine Stimme ist damit nicht verschenkt. Vielleicht so ein bisschen so der gegenteilige Effekt von dem, was man jetzt bei FDP und CDU beobachten konnte, wo die FDP das nicht geschafft hat und dann natürlich an Friedrich Merz den potenziellen FDP-Wählern gut sagen konnte, ey, jo, also 4% Stimmen für die FDP sind 4% verlorene Stimmen für unsere beknackte Wirtschaftspolitik.
Genau, das hätte er jetzt vielleicht so wörtlich nicht gesagt, weil er findet seine Wirtschaftspolitik ja nicht beknackt. Aber genau, grundsätzlich genau der Mechanismus. Und was irgendwie, finde ich, auch ein bisschen lustig und interessant daran ist, ist, dass, glaube ich, alle so lange gedacht haben, dass die Linke nicht reinkommt oder dass es so knapp wird und der die Linke selber ja auch diese Strategie mit den 3 Direktmandaten hatte, damit sie sicher reinkommen, dass auch die anderen Parteien erst ziemlich spät gemerkt haben, dass die Linke gerade ziemlich gut dasteht und dann auch erst spät halt angefangen haben, die zu attackieren. Also es war ja erst in den letzten 1-2 Wochen des Wahlkampfs überhaupt, dass die Grünen zum Beispiel auch Social Media Videos gepostet haben, wo sie gesagt haben, wählt nicht die Linke, weil dies, das, jenes ist falsch.
Ja, Okay, aber wenn wir jetzt das nochmal angucken, also in den Umfragen überschreiten sie die 5%-Hürde. Dann gibt's ja jetzt irgendwie so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es ist einfach ein Messfehler, weil diese Umfragedaten sind ja nicht super genau, sondern da bewegt sich ja auch manchmal rein zufällig was nach oben und nach unten. Also auf den Prozentpunkt genau können diese Umfrage-Studien das meistens gar nicht so genau abbilden, weshalb es ja dann auch wieder Leute gibt, die ganz viele Studien zusammenrechnen und den Mittelwert bilden und so weiter. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Linke einfach viel politisch richtig macht und dann die Prozente sich hochentwickeln. Also dass letztendlich dieser Schritt von 4 auf 5 halt einer ist, der auch...
Ja, der auch was mit TikTok zu tun haben kann.
Genau.
Zum Beispiel. Also voll die Frage, die du jetzt da ansprichst, ist, wie kommt man überhaupt auf 5%? Und das ist, denke ich schon, dass da bestimmt der Social-Media-Auftritt der Linken und wie die sich verjüngt haben und cooler geworden sind und überhaupt erstmal auf TikTok so gesetzt haben in der Form, dass das da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat.
Aber man sieht zum Beispiel jetzt einfach in diesen Daten, über die du sprichst, sieht man, die Brandrede war es nicht, sondern der Schritt über die 5%-Hürde, der kam davor. Und dann hat sie eine Rede gehalten, die war super. Das hat sicher auch das Momentum irgendwie nochmal verstärkt. Aber diese Rede erklärt nicht den Sprung von 5 auf 8%.
Genau. Also das liegen zumindest, Carsten Brabant heißt, der ist so ein Sozialwissenschaftler, der sich das in den Daten halt angeguckt hat. Wir verlinken euch den Thread auch gerne in den Shownotes. Das legt das zumindest sehr nahe. Aber natürlich gibt es immer noch die Frage dann, was hat die linken WählerInnen dazu bewogen, da dann auch zu bleiben? Wie wurde das Potenzial gefestigt? Ganz viele Leute, wissen wir auch, haben ihre Wahlentscheidung dieses Mal erst ganz kurz vor der Wahl getroffen. Und da hat sicherlich die Brandrede geholfen und auch insgesamt der Social-Media-Auftritt. Was man ja schon wirklich auch sehen kann, ist unter den ErstwählerInnen und unter den jungen WählerInnen diese sehr, sehr hohen Werte für die Linkspartei. Und das hat sicherlich mit dem Social-Media-Auftritt zu tun. Leider gibt es natürlich nicht so viele junge Menschen in Deutschland, weshalb ich jetzt nicht genau weiß, wie viel das in Prozent des Endergebnisses dann ist. Aber genau, also da kann man ja schon Effekt sehen.
Ja, in Deutschland hat diese Wahl der Jugend eigentlich mittlerweile nur noch symbolischen Wert. Ne?
Ja,
also
ich auch schon.
Irgendwie ist es so, dem haftet das noch so ein bisschen an. So, die Jugend, das ist die Zukunft, da könnte es sich mal hin entwickeln. Aber wenn man sich dann die demografische Glocke anguckt, da denkt man so, ja, aber... Für noch sehr lange Zeit wird es trotzdem egal sein, was sie wählen. Aber vielleicht bleiben wir da auch nochmal, weil da hatte ich auch irgendwie so einen komischen Moment jetzt nach der Bundestagswahl. Bei der Europawahl haben wir noch die ganzen Schlagzeilen gesehen, die Jugend wählt rechts, ne? Und irgendwie, die finden Maximilian Krah gut und die AfD beherrscht TikTok und das erklärt wiederum, warum die Jugend so rechts ist und so weiter. Mhm. Und jetzt, so nicht mal ein Jahr später, gibt's wieder eine Wahl und jetzt sieht man, okay, die Jugend wählt links. Ich hatte so ein Slide gesehen, wo dann drauf stand, Linkspartei bei der Jugend. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die U18-Wahl war oder die Erstwähler-Statistik, +19%. Man denkt so, what the fuck, seid ihr politisch so gar nicht gefestigt, dass ihr so bei der einen Wahl AfD wählt und bei der anderen Wahl, so bei der einen Wahl sagt ihr so, okay, ja, Faschismus ist einfach cool und normal. Und bei der anderen so, ja, diesmal mache ich mal mein Kreuz für demokratischen Sozialismus. Why not? Also ist das jetzt das oder
Nein. Wie
kann man das erklären?
Nee, ich glaube, so verrückt sind die Leute ja nicht. Also A, muss man ja sagen, zu U18 und zu ErstwählerInnen, das sind ja einfach andere Menschen jetzt als bei der letzten Wahl, die ErstwählerInnen. Auf der anderen Seite, oder wenn man sieht ja trotzdem auch Verschiebungen von der Europawahl zu jetzt, vor allem kann man da auch sehen, dass die Linken sehr stark zugelegt haben, die Grünen aber extrem stark verloren haben. Die FDP sehr stark verloren hat, die AfD sehr stark zugelegt hat. Also das heißt, das sind, glaube ich, eher, kann man sicherlich auch lagerübergreifend, aber vor allem Verschiebungen in dem jeweiligen Lager von den Grünen zur Linken,
okay,
von der FDP zur AfD. Und dann gibt es natürlich nochmal ein bisschen auch Verschiebungen insgesamt, aber das ist, glaube ich, schon ein großer Faktor.
Das heißt, es sind auf der einen Seite Leute, die eher konservativ bis rechts sind, die entscheiden sich irgendwie so in diesem Lager zwischen CDU, FDP, AfD, da wabern sie so ein bisschen rum.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt's Leute, die wählen also irgendwie zwischen SPD, Linken, Grünen, Volt. Und da kann es dann auch große Schwankungen geben. Ohne das würde man das Feld aufteilen. Nur zwischen diesen beiden Lagern würde es fast gleich bleiben.
Ja, so genau habe ich es mir jetzt nicht angeguckt. Aber ich denke, insgesamt ist das schon so, dass es da jetzt, die Leute sind ja nicht crazy. Und was man aber schon nochmal sehen kann und was echt ein interessantes Finding ist, was man auch in den US-Wahlen in den USA schon hatte, dass sich immer stärker Geschlechter segregiert. Und das ist tatsächlich ein Trend, den es jetzt schon so seit 10 Jahren ungefähr gibt und der sich verstärkt. Und wo man jetzt bei dieser Wahl sehen konnte, dass junge Frauen am stärksten Linke gewählt haben und junge Männer aber am stärksten AfD. Und das ist, glaube ich, auch was man einfach weiterhin im Blick behalten muss und wo man mal überlegen muss, wie man in Zukunft damit umgeht. Weil, ja, man sich damit, glaube ich, im Gesamtsystem keinen Gefallen tut, wenn man so eine stark geschlechtssegregierte Wahl hat. Müssen wir vielleicht bei einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer drüber reden, was da die Gründe sind. Und sowas führt jetzt, glaube ich, zu weit.
Okay, dann machen wir vielleicht mal so diese erste Klammer zu. Aber vielleicht noch ganz kurzes Fazit. Also, Wahlen und TikTok. Was ist der Zusammenhang?
Also, ich meine, ich bin ja jetzt keine TikTok-Expertin. Mein Eindruck ist, es ist natürlich wichtig für die Stimmung, es ist wichtig für Personen, auch dafür Personen aufzubauen und die groß zu machen, Inhalte bekannt zu machen. Es ist aber vor allem wichtig in einer jungen Zielgruppe, die bei deutschen Wahlen Mittel viel Einfluss hat. Aber es ist auf jeden Fall total spannend und man merkt dann ja wiederum auch, dass über TikTok-Inhalte auch in klassischen Medien berichtet wird. Und damit wiederum erreicht es natürlich auch viel, viel, viel mehr andere Menschen. Also wie immer ist es komplex. Und es gibt viele Zusammenhänge und es ist auf jeden Fall spannend, sich damit zu beschäftigen, wie wir heute jetzt schon gemerkt haben im Gespräch. Aber jetzt machen wir mal weiter mit unserer Nachbesprechung. Valentin, was hast du denn aus dem Gespräch jetzt mitgenommen? Was sind so die Erfolgsfaktoren?
Also ich nehme vor allem erstmal mit, und das fand ich auch richtig korrekt von Felix, dass er das so offengelegt hat, Erfolg kann man nicht auf dem Reißbrett entwerfen, sondern es geht um eine politische Konstellation, es geht um Sachen, die bringt einen Kandidat mit, eine Kandidatin mit, wie jetzt zum Beispiel auch Heidi Reicheneck, die sind vorhanden oder sind nicht vorhanden. Und man kann jetzt praktisch nicht sagen, okay, wenn wir jetzt dieses Rezept bei der nächsten Wahl wieder irgendwie so befolgen, dann übersetzt sich das so ganz planbar weiter und man kann alles so kontrollieren. Mhm. Und ich finde, das war cool, dass Felix gesagt hat, so läuft es einfach nicht im politischen Geschäft. So läuft es auch nicht auf TikTok. Aber es gab eben bestimmte Faktoren, wie jetzt zum Beispiel dieses Zusammenstimmen von Merz mit der AfD in der politischen Großwetterlage, dann dieses Ranrücken von Robert Habeck an Merz und dem Angebot machen, wovon viele progressive Leute einfach mega abgefuckt waren. Die waren erst mega empört über Merz. Dann hat Habeck praktisch sich so die Hand ausgestreckt.
Recipe for Disaster eigentlich.
Damit Merz nochmal reinbeißen kann, so ungefähr. Und dann gab es praktisch so ein Momentum. Und das muss man dann eben noch schaffen, das zu verwandeln. Also es hätte man auch total abfacken können. Und es hätte auch passieren können, dass die Konstellation eigentlich das hergibt und dann geht aber niemand rein in die Lücke. Und am Ende, keine Ahnung, gehen die Leute nicht zur Wahl oder wählen trotzdem die Grünen, weil sie einfach sagen, okay, ich sehe kein besseres Angebot. Und das haben sie halt gut gemacht. Das heißt, wir haben gesehen, hier ist die Konstellation und jetzt, dann haben sie es geschafft, das zu verwandeln, würde ich sagen. Und deswegen ist da so ein Takeaway für mich, man muss das Momentum erkennen und dann darf man es nicht verkacken. Und ja, ich glaube, das haben die sehr gut gemacht.
Ja, ja, spannender Punkt, finde ich. Und was ich noch interessant fand, war diesen ganzen Punkt zu dieser Image-Analyse.
Ja, das fand ich auch tatsächlich einen spannenden Punkt, wo eben auch so nochmal zu diesem, man kann es nicht planen. Er hat ja gesagt, genau, also Heidi kommt einfach als eine Person mit einer Geschichte da rein und auch bestimmten Charaktereigenschaften und die muss man dann erkennen. Also da ist es auch wieder sowas. Man kann das verkacken. Man kann ihr sagen, hey, du musst jetzt unbedingt genau das machen, was Bernie Sanders gemacht hat in den USA. Zieh dir einen Anorak an, stell dich in Regen und frag nach Spenden und hoff, dass daraus ein Meme wird, so ungefähr. Und ich würde sagen, das wäre dann halt was, wo es vielleicht nicht gut funktioniert, sondern es geht dann halt darum zu gucken, okay, was ist so bei ihr da? Und dann darauf zu setzen, was da ist und woraus man was Gutes machen kann. Und ich fand, das ist bei ihm auch so sehr gut rausgekommen. Er hat ja dann auch noch gesagt, so letztendlich, also es geht darum zu emotionalisieren und auch irgendwie Wut zu zeigen, weil das auch auf diesen Plattformen gut funktioniert. Aber es ist halt mega zentral, dass diese Wut echt ist.
Ja, voll. Das fand ich auch einen krass interessanten Punkt, dass es wirklich vor allem um Authentizität geht. Also es geht darum, dass die Leute real sind. Und das finde ich irgendwie auch total logisch, weil im echten Leben wollen wir auch am liebsten authentische Begegnungen mit anderen Leuten haben. Und natürlich wollen wir es irgendwie auf Social Media dann auch. Und es ist halt total komisch, wenn man das Gefühl hat, jemand macht was nur, um einem zu gefallen, / nur um dieser Zielgruppe zu gefallen.
Christian Dürr.
Genau.
Slay.
Und das ist, glaube ich, einfach ein interessantes und irgendwie finde ich eigentlich auch ein schönes Takeaway. Und dass dann es aber auch diese Image-Analyse gibt, das finde ich halt immer so aus dem Toolkasten nochmal interessant. Es gibt Analyseformen, wie man rausfinden kann, was die Stärken von der Person sind, auf die man setzen will.
Erzähl mir mehr dazu.
Genau, also so eine richtige Image-Analyse habe ich auch noch nie gemacht. Was ich aber kenne aus der Narrativentwicklung, ist, wie man gute Protagonistin für Geschichten bestimmt. Und da gibt's ein Buch, das heißt Story Wars von Jonathan Sacks, einem US-Amerikaner auch, der ein Buch darüber geschrieben hat, genau wie gute Geschichten funktionieren. Und es gibt ein Kapitel zu Heldinnen und Helden. Und er sagt, man braucht immer einen Held oder eine Heldin, die gut funktionieren braucht, ist immer ein Cheat, Freak und Familiar. Das heißt, eine Person, die familiar ist, also die irgendwie normal ist, die den Leuten bekannt vorkommt oder die irgendwelche Sachen an sich hat, die einfach sehr zugänglich machen.
So jemanden, den wir alle kennen.
Genau. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel für so eine Person ist AOC, Alexandria Ocasio-Cortez aus den USA. Und ihr Familiar ist auf jeden Fall, dass sie Bartenderin war. Also die hat sich lange mit so Gelegenheitsjobs durchgeschlagen und war, bevor sie fürs Repräsentantenhaus angetreten ist in den USA, hat sie als Kellnerin in der Bar gearbeitet. Und das ist natürlich irgendwie total normal. Das ist eine Geschichte, mit der sich ganz, ganz viele Leute identifizieren können.
Im Studium auch mal gejobbt, sowas.
Genau, sowas. Dann ist das nächste Feature ist praktisch Freak. Und Freak klingt ja oft fies auf Deutsch, wenn man das sozusagen so aus dem Englischen übernimmt. Was es meint, ist irgendwas sehr Ungewöhnliches an der Person. Und es kann sein, dass eine Person ungewöhnlich gut aussieht. Ist zum Beispiel bei AOC auf jeden Fall so. Eine Person, die einfach dadurch ins Auge sticht. Kann aber auch sein, dass eine Person ultraschnell spricht und dadurch aus dem Rahmen fällt. Oder eine besondere Sprache benutzt, die irgendwie ungewöhnlich ist. Oder irgendein anderes Alleinstellungsmerkmal hat, was man immer wieder erkennt und was die Person irgendwie auszeichnet. Ich denke gerade an, mir ist irgendwie gerade Hans-Christian Schröble mit dem roten Schal eingefallen. Und dann gibt es halt den letzten Faktor, und das ist ein Cheat. Und ein Cheat ist ja eigentlich sowas wie ein Betrüger. Was es in dem Kontext aber meint, ist eine Eigenschaft, die irgendwie das System austrickst. Und es ist zum Beispiel bei AOC, dass sie überhaupt aus dieser Position heraus Kongressabgeordnete werden konnte.
Das ist ja auch so ihr berühmtes Wahlvideo. Jemand wie ich sollte eigentlich gar nicht ins Repräsentantenhaus gewählt werden oder wird normalerweise gar nicht ins Repräsentantenhaus gewählt. Das ist so ein bisschen
genau.
Dieses. Und ich mach's trotzdem.
Genau. Oder bei Aktivistinnen kennt man das ganz oft, dass die dann sagen, ich muss jetzt zivilen Ungehorsam machen, um mich gegen dieses ungerechte System zu stellen. Oder beim 9-Euro-Fonds zum Beispiel, gutes Beispiel, der Leute, die dann gesagt haben, dieses Ticket wird jetzt eingestellt, aber wir machen es einfach zivilgesellschaftlich weiter. Sowas, was nicht im Plan vorkommt eigentlich und was so ein bisschen gewitzt oder auch ein bisschen, wo man so ein bisschen Ruspe braucht, um es zu machen. Mhm. Und das macht die Person halt. Und so stellt sie halt irgendwie dann nochmal besonders heraus.
Mhm. Du hattest ja jetzt gesagt, okay, das kommt aus der Narrativentwicklung, aber man könnte ja jetzt sagen, Heidi Reicheneck ist ja auch eine Erzählung. Sie ist eine Person natürlich,
ja. Aber
die Art, wie sie in der Öffentlichkeit vorkommt, da ist sie ja auch die Protagonistin, die Heldin, wenn man so will, in ihrer Geschichte und in der Geschichte der Linkspartei. Und vielleicht können wir es ja nochmal jetzt so da direkt drauf anwenden. Also wenn ich jetzt sage, was ist eigentlich familiar an Heidi Reicheneck?
Naja, sie kommt halt aus der Jugendarbeit und aus der Jugendhilfe. Sie hat da ganz viel Sozialarbeit gemacht mit Leuten, die ein total, in Anführungsstrichen, normales Leben in unserer Gesellschaft führen. Sogar tendenziell Leuten, die eher deprivilegiert sind. Aber der ganze Kontext, aus dem sie kommt und auch, dass sie nicht schon, also sie war natürlich schon lange in der Partei, aber dass sie vor allem auch erstmal ein Berufsleben vor der Partei hatte, erstmal totales familiar. Damit können sich viele Leute identifizieren und sie kann sich natürlich auch mit vielen Leuten identifizieren.
Freak?
Naja, schnell sprechen auf jeden Fall. Sie sieht auch extrem gut aus. Der Lippenstift, sie sticht auf jeden Fall total hervor.
Mhm. Und was ist Cheaty?
Naja, ich würde auch sagen, dass sie an der Stelle ist. Und ich finde zum Teil auch die Sprache, in der sie über Politik spricht, das hat ja auch Felix total herausgehoben, ist nicht eine Politikerinnensprache. Das ist keine Behördensprache und keine Gesetzesparlamentssprache, sondern die ist sehr direkt, zum Teil sehr emotional, sehr wütend oder auch empört. Und eigentlich fällt sie damit oft so ein bisschen aus der Rolle raus, die wir sonst von PolitikerInnen kennen.
Mhm. Das heißt, normalerweise denken wir an Männer in Anzügen,
ja. Grauen
Anzügen.
Ja.
Und sie durchbricht das so ein bisschen und ist so, also fällt dadurch total auf.
Ja.
Ja, okay. Ja, cooles Tool auf jeden Fall, um da nochmal so, ja, vielleicht auch in Bewegung zu überlegen, so, wenn wir jetzt denken, wen stellen wir nach vorne, wie erzählen wir uns in der Öffentlichkeit, dass man dann da vielleicht ein bisschen drauf guckt und überlegt, wer lässt sich eben auch gut erzählen, ne?
Ja, total. Genau. Und halt wirklich so ein bisschen diese, ich glaube, wenn man es mal so runterbricht, dann vielleicht wirklich so eine Person, die was irgendwie was total Zugängliches hat, was so relatable ist und irgendwie halt was, zumindest dem, was in dem, was sie dann sagt, was irgendwie auch irritiert. Mhm. Ich glaube, das sind so ein bisschen so zwei wichtige Faktoren.
Mhm. Vielleicht bleiben wir einfach nochmal kurz bei dem Punkt so Personen, Personalisierung. Wir hatten da im Gespräch ja auch schon ganz kurz drüber gesprochen. Aber lass uns doch vielleicht nochmal da tiefer reingehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kenne das jedenfalls so, wenn ich irgendwie an meinem Handy bin, durch Social Media durchscrolle, dann gibt es da halt so ein paar Leute, die tauchen immer wieder auf, mhm, weil die habe ich abonniert.
Heidi Reicheneck.
Zum Beispiel Heidi Reicheneck. Und dann jedes Mal, wenn ich da so dran bin, dann kommt die da irgendwie auch wieder und ich gucke mir kurz was an und so weiter. Und dadurch entsteht halt wie so eine Art, also man hat fast das Gefühl, so die Person kriegt so wie so eine Art Raum im eigenen Alltag, mhm, und kommt so sehr nah ran, könnte man vielleicht sagen. Und das ist irgendwie, das macht Social Media, glaube ich, einerseits so mächtig. Das stellt man immer wieder fest, wenn man dann mal auf Entfolgen klickt. Und auf einmal sind diese Personen, die vorher mega präsent waren, einfach so komplett gemutet, kommen nicht mehr vor. Und man ist so, war da mal irgendwie was? Weiß ich gar nicht mehr so genau.
Ja.
Und so geht das eben halt allen Leuten, die diese Person nie im Feed hatten, dass die da einfach, für die ist das nicht relevant. Außer es geht eben gerade viral und wird dann in alle Feeds reingespült. Aber trotzdem frage ich mich da so ein bisschen, was macht das mit Politik, wenn das so krass personalisiert wird, wenn ich da nicht mehr einem Partei-Account folge, sondern der Person, was macht das auch? Also könnte man nicht letztendlich sagen, auch so, auch wenn das jetzt noch nicht auf Social Media stattfand, aber so, ist nicht Sarah Wagenknecht das beste Beispiel dafür, wie gefährlich diese krasse Personalisierung, dieser krasse Fokus auf eine Einzelperson am Ende auch für eine gesamte Partei und eine Bewegung werden kann?
Ja, finde ich eine echt spannende Frage, weil ich glaube, also die ist auf jeden Fall super relevant. Also das hat jetzt Felix hier nicht bei uns im Podcast gesagt, aber hat auch in der Taz ein Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, dass früher halt alle Medienanfragen immer sofort an Sarah Wagenknecht gingen und andere Leute gar keine Chance hatten, was zu sagen. Und das könnte man jetzt übersetzt sagen, so wenn Leute auf so nicht so Social Media savvy sind, heißt das dann, dass sie eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr vorkommen. Ich glaube halt, dass aber auch eine ganz schön große Chance drin liegt, sowohl für Parteien als auch Bewegungen, dass man natürlich viel mehr Leute aufbauen kann und Leute auch viel mehr entscheiden können, wem sie folgen wollen. Also ob man jetzt sich entscheidet, Heidi Reicheneck, Jan van Aken oder Karen Ley zu folgen, ist ja auch eine Geschmackssache. Und irgendwie ist es ja auch eine Chance, dass man das so weit auffächern kann. Und was ich vorhin nochmal gedacht habe, ist, dass ich, was ich auch eine gute Chance finde, weil es ja immer wieder eine Frage auch in Bewegungen ist, wie sehr baut man PressesprecherInnen auf, wer darf und soll wie viel mit der Presse sprechen, wie stark zentralisiert man so Positionen, irgendwann sammeln sich dann bei einzelnen Leuten viele Kontakte und viele einfach besserer Zugang zu Medien als andere Leute ihn haben, dass man gerade bei TikTok und so wie die Algorithmen funktionieren, voll die Chance hat, einfach vielen Leuten Raum zu geben. Also viele Leute sprechen zu lassen für eine Bewegung. Und das finde ich eigentlich cool und kann vielleicht sogar ein demokratisierender Effekt sein.
Okay, das heißt, du würdest dann sagen, also ich wollte gerade schon einsetzen auf halber Strecke, als du gesprochen hast, und dachte mir so, ja okay, aber Heidi Reicheneck, sie ist eben auch Fraktionssprecherin und als solche ja auch demokratisch legitimiert.
Ja.
Also wunderbar, wenn sie jetzt da so eine große Plattform kriegt. Bei dem, was du jetzt gerade aber gesagt hast, ist es ja eher so, ja, alle können probieren und bei manchen wird's dann big und bei manchen nicht. Das bedeutet aber auch, im Zweifelsfall hast du einen Fraktionssprecher, der nicht big ist und jemand anders, der vielleicht irgendwie komplett eigentlich total nischig ist, der bestimmt, wie eine Partei öffentlich wahrgenommen wird, auch wenn er oder sie die Partei eigentlich gar nicht so gut repräsentiert. Also was macht man damit?
Ja.
Oder wenn du jetzt, sagen wir, du bist in Bewegung aktiv, du bist in einer Aktion, die Leute machen einfach alle selber irgendwelche Videos und hast du irgendwelche Freaks von Klasse gegen Klasse, die so auftreten, als würden sie so für euch sprechen und man hat dieses Regulativ nicht mehr. Also es hat ja auch einen Sinn, dass man als Gruppe entscheidet, wer spricht mit der Presse.
Ja, das stimmt total. Also ich meine, die Macht, die man ja immer hat, ist zu entscheiden, wer kriegt die Bewegungsaccounts, also wer kann auf denen sprechen. Und da ist dann wahrscheinlich die Aufgabe, die einfach so gut zu machen, dass denen möglichst viele Leute folgen. Ansonsten, ich glaube, ein Risiko hat man dabei natürlich immer und das kann man wahrscheinlich auch nicht total ausräumen. Also ich würde jetzt denken, bei einer Fraktion, okay, da gibt es auch noch andere Disziplinierungsinstrumente als nur wer die höchste Social-Media-Followerschaft hat. Und eine Sache, die ich aber bei Heidi Reicheneck schon sehr bemerkenswert finde, ist, dass ich den Eindruck hatte, dass sie jetzt auch nach der Wahl immer sofort sehr schnell, sehr doll gesagt hat, das war jetzt nicht ich mit meinem TikTok-Account, sondern das waren wir alle als Partei und Bewegung. Und ich glaube, am besten schützt man sich davor, dass Leute ihre Reichweite, ich sage es mal in Anführungsstrichen, machtmäßig missbrauchen, schützt man sich am besten davor, indem man innerhalb der Partei oder Bewegung, in der man ist, einfach so einen guten Teamgeist hat, dass Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen oder wollen es so nutzen, um sich gegen andere zu profilieren.
Mhm. Vielleicht nochmal ein weiterer Punkt, der das vielleicht auch nochmal so ganz gut aufgreift. Du hast ja jetzt gerade gesagt, genau, also man muss am Ende, man darf diesen Teamgeist nicht verlieren über die ganze Personalisierung und Social-Media-Arbeit und so weiter. Darf einem nicht zu Kopf steigen.
Mhm. Ja, voll.
Looking at you, Sarah Wagenknecht. aber
ich glaube nicht, dass sie unseren Podcast hört.
Wahrscheinlich nicht. Vielleicht braucht sie auch so einen Podcast, um einfach so ein bisschen zu ragen, geht in den Lifestyle-Linken oder so. Genau, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, war, dass ich fand, dass man bei Felix halt auch krass gemerkt hat, dass für die Social-Media-Arbeit ist nicht einfach so ein Silo, was so nebenher läuft. Also so, wir machen alle möglichen Sachen und dann machen wir auch noch Social-Media. Die arbeiten da so vor sich hin in ihrer Ecke im Büro und solche Sachen, sondern es geht praktisch eher darum, wirklich alles zusammenzudenken. Und wir werden ja auch in der nächsten Folge nochmal genauer über Haustürgespräche im Wahlkampf sprechen. Aber was man hier vielleicht schon mal so vorweggreifen kann, ist, dass Felix ja gesagt hat, naja, die Themen, die bei den Haustürgesprächen rauskommen, das sind eben unsere Themen, mit denen wir das Ohr an der Basis haben, wenn wir danach Content produzieren. Oder wenn er mit Heidi unterwegs ist im Bundestag und irgendwas passiert, dass man das dann einfach schon direkt als eine Möglichkeit nimmt, das Social Media mitzudenken, dass eine Reaktion auf einen Content von FDP-Leuten auch man wieder verwursten kann und zurückspielen kann in die Social Media Welt, dass natürlich die Haustürgespräche, aber auch diese ganzen großen Wahlkampfreden in irgendwie überfüllten Sälen von Heidi und anderen eben auch immer wieder dann auch im Netz stattfinden müssen. Das zeigt letztendlich, anders als es jetzt gerade zum Teil diskutiert wird, Social Media alleine ist es nicht, sondern es ist ein Baustein, der gut integriert sein muss in eine Gesamtstrategie. Und damit es diese große Bewegung werden kann, die wir jetzt erlebt haben, muss man das halt immer alles schön aneinander binden.
Ja.
Und ich finde, das haben die halt richtig gut gemacht. Also dieses Hybride letztendlich.
Wir schauen 2025.
Genau. Und nicht so denken so, okay, wir haben hier die unterschiedlichen Teams, die müssen nicht miteinander reden.
Ja, ja.
Macht halt.
Das eine ist online, das andere ist offline, sondern voll. Das ist ja, glaube ich, voll das Erfolgsrezept, dass halt einfach off und online gehören zusammen, wir leben in einer hybriden Welt.
Genau, und jede Bundestagsrede wird so gehalten, dass sie auch im Netz funktioniert. Und im Zweifelsfall gibt's dann halt einen Ausraster, der ungeplant ist und der funktioniert besser als alles andere. Und also so, ich finde, das hat man, ich glaube, das ist auch sowas, was scheinbar gut gelingt bei denen im Team, dass das immer wieder zusammengebunden wird.
Ja, ja. Voll, und da fand ich auch den Punkt, den Felix nochmal gemacht hat, auch echt interessant und bedenkenswert, auch immer zu wissen, dass wenn man nicht online und nicht auf Social Media und auf einzelnen Plattformen nicht stattfindet, dann ist das auch immer eine Entscheidung gegen die Leute, die da sind. Weil wenn einfach total viele Menschen irgendwo sind und man fühlt sich denen irgendwie demokratisch gegenüber verantwortlich, dann heißt es halt auch, dass man die da adressieren muss, wo sie sind. Und dann kann man nicht sagen, aber wir haben schon immer nur E-Mails geschickt oder ich finde TikTok blöd oder so. Und das kann man politisch immer noch finden und sich politisch für andere Lösungen einsetzen. Aber solange es die Plattform gibt, muss man halt irgendwie da sein.
Ja, es ist ein Dilemma, was sich nicht auflösen lässt. Ich glaube, ich sehe da beide Seiten irgendwie weiterhin. Einerseits stimme ich, glaube ich, so operativ dir komplett zu. Also würde es auch in der Praxis immer so handhaben. Mhm. Und gleichzeitig dieses Unwohlsein damit, das begleitet mich auf jeden Fall auch.
Voll.
Aber
man muss ja ehrlicherweise auch sagen, dass wir auch extrem wenig Social-Media-Arbeit machen.
Mit unserem Podcast.
Mit unserem Podcast. Ehrlicherweise aber auch, weil es authentisch ist, weil wir auch nicht so viel Lust drauf hatten.
Ja.
Falls das unsere Form von Authentizität.
Props an alle, die uns trotzdem hören.
Ja, Valentin, hast du noch im Kopf, was wir den Hörerinnen und Hörern vielleicht jetzt nochmal so am Ende ganz konkret mitgeben können?
Ja. Ich würde sagen, keep it simple. Also Felix hat es ja auch sehr einfach gesagt, einfach machen, probiert damit rum, guckt, was funktioniert und was nicht. Licht ist nicht zu unterschätzen, ein Mikro für 10 € kann man sich auch gönnen. Und dann fand ich irgendwie noch so ganz gut so diese kleinen zusätzlichen Tipps, so wie dieses in den ersten Sekunden irgendwie eher negativ einsteigen. Und selbst wenn ihr eine positive Geschichte erzählen wollt, dann löst ihr es halt gegen Ende auf, dass der beste Content bei denen, der ist, der einen starken Gegner hat. Also so Heidi Reichenick gegen Friedrich Merz, ne, das Duell. So, das ist praktisch was, was dann stark mobilisiert, was die Leute sich angucken wollen. Ich glaube, das sind so ein paar Sachen, mit denen man starten kann. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man so einen gewissen Blick entwickelt für Content, der auf diesen Plattformen stattfindet, also anderen Content sich auch angucken und sich zu fragen, ah, okay, was machen die da? Warum funktioniert das? Kann ich das adaptieren? Was ist gerade ein neuer Trend? Also ich glaube, das ist es auch ganz viel, weil das sich ja alles immer weiter verändert. Und ich fand aber zum Beispiel auch interessant, also erstens, dass er gesagt hat, alle sagen TikTok maximal 60 Sekunden, bei ihnen 2,5 Minuten das Beste. Also auch da diese goldenen Regeln, manchmal passen sie halt für dich gerade nicht und dann solltest du sie auch über Bord werfen. Und dass er auch gesagt hat, der Content, der am schnellsten aus dem Affekt heraus produziert wird, das ist der, der am besten läuft. Und je mehr Zeit sie reinstecken, desto schlechter läuft es auch. Also so, das fand ich irgendwie eine coole Art, darüber nachzudenken.
Ja, das fand ich auch super interessant. Und ja, ich weiß, nur einmal jetzt noch vielleicht als letzten Punkt. Ich weiß, dass viele Menschen und bestimmt auch viele von den Hörerinnen und Hörern ungern das hören, dass man mit negativen Botschaften einsteigen muss. Aber wir können, glaube ich, beide aus unserer Erfahrung sagen, und das sieht man tatsächlich auch, man muss nicht negativ enden. Das ist sogar gar nicht so gut, weil man will die Leute nicht nur frustrieren. Aber man muss natürlich bei einem Problem ansetzen. Politik beschäftigt sich halt mit Problemen, die Leute in ihrem Alltag haben. Und bei denen muss man halt ansetzen und auch erstmal dafür einen Raum schaffen, dass es gerade ein Problem gibt oder dass es gerade eine Bedrohung gibt oder eine Gefahr. Und die Menschen haben halt, da haben wir in der letzten Folge auch mit Katja Kipping drüber gesprochen, in einer Welt, die Menschen stark verunsichert, haben Menschen negative Gefühle. Und an denen muss man halt ansetzen und die kann man aufnehmen und dann natürlich eine Geschichte erzählen, wo man selber vielleicht auch eine Lösung anbietet oder selber eine Form von Handlungsoption anbietet im Aktivismus oder in irgendeiner Form am Ende anders rauskommt oder aufzeigt, was andere Leute schon dagegen tun und wie man sich anschließen kann. Aber genau, das ist, glaube ich, ein Learning, was man wirklich für die kurzen Geschichten auf Social Media mitnehmen kann, negativ anfangen, starken Gegner haben und das dann über eine gute Protagonistin oder einen Protagonist am Ende positiv auflösen, ist, glaube ich, ein guter Spannungsbogen, an dem man sich so ein bisschen festhalten kann.
Ja, und eine Handlungsoption am Ende, ne? Wie kann die Person, die das guckt, irgendwie Teil davon werden?
Ja.
Weil das löst ja dann auch wieder diese negativen Gefühle ein Stück weit auf und bindet Leute auch dann wieder sinnvoll ein, ne?
Ja, total. Ja.
Cool, ja, ich fand's eine spannende Folge.
Ist auch.
War jetzt auch nochmal interessant, ein paar Sachen nachzubesprechen. An euch da draußen vielen Dank fürs Einschalten und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen.
Wenn es wieder heißt.
Was tun?
Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Issen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.